Ja gut, Tag allerseits. Markus Kafka hier. In Never Forget erfahrt ihr, welches meine 10 liebsten Musikvideos aus den 90ern sind. Und in der ersten Folge wird uns eventuell die Band Radiohead begegnen. Das kann ich schon mal verraten. Und ich würde mich freuen, wenn ihr guckt, was so die anderen Plätze sind, die ich so gerankt habe.
Never Forget, der 90er-Podcast mit Fabian Söldhoff und Stefan Rehn-Rosanes.
Ja, habe ich mich lang drauf gefreut, das sagen zu dürfen vor laufender Kamera, laufenden Mikros. Guten Tag allerseits. widerwärtiges Nicken hier im Raum. Willkommen zu Folge 8, Stefan. Mhm. 8 von Staffel 2 von Never Forget, der 90er-Podcast. Heute wieder mit
Stefan Rehm-Rosanes und
mir, Fabian Söldhoff. Das ist wenig überraschend. Überraschender ist vielleicht, zumindest für die Leute, die die letzte Folge nicht bis ganz zum Schluss gehört haben, wer heute unser Gast ist. Ich kann sagen, dass ich mich unter all den Gästen, auf die wir uns ausnahmslos gefreut haben und freuen, heute besonders gefreut habe, weil das hört er nicht zum ersten Mal. Er ist ein kleines Idol meiner 90er. Und damit meine ich Markus Kafka. Herzlich willkommen.
Ja gut, Tag allerseits.
Vielen Dank. Erste Frage zuerst, damit dieser Elefant aus dem Raum ist. Dieses Image, dieser Satz und auch den Satz, den wir vielleicht nachher hören werden, den Abschlusssatz, das hast du dir ja selbst gebaut sozusagen. Ja. Ist das Fluch oder Segen? Also fühlst du dich manchmal so wie Radiohead, wo es heißt, scheiße, wir sollen schon wieder Creep spielen oder Fußgarten spielt nochmal Lemon Tree, macht dieses eine Ding, wofür wir euch kennen?
Es ist wirklich so, dass noch Leute auf mich zukommen. Sag doch mal deinen Satz.
Mach mal dieses Furzgeräusch wie früher.
oder die sagen ja immer noch so auf der Straße so, hey MTV. Also nicht meinen Namen, sondern hey MTV. Aber das ist halt schön. Also so, ich würde da nie sagen so, jetzt habe ich aber keinen Bock mehr. Sondern das ist immer auch, naja, wenn man halt merkt so, dass man so eine Generation so ein bisschen abgeholt hat, dann ist es ein schönes Kompliment, wenn sich so lange danach immer noch Leute erinnern und halt einem das Gefühl geben, dass man so ein bisschen was zurückgelassen hat.
Und nicht nur zurückgelassen, sondern du machst ja bis heute weiterhin neue Dinge. Du bist niemand, der seit 30 Jahren verbittert in der Ecke sitzt und sich die 90er zurückwünscht.
So wie wir.
Das fand ich übrigens einer der schönsten Sätze von dir, der sehr viele schöne Sätze spricht. Ich weiß nicht, ob es in der Folge von Jan Müllers Reflektor-Podcast war oder in eurem Buch MTV war lieb dich, wo der Satz von dir fiel, ihr werdet mich den folgenden Satz nie sagen hören, früher war alles besser.
Ja.
Und das passt sehr gut zu einem Retro-Podcast.
Die wir jetzt richtig, richtig schlecht machen, die 90er.
Genau. Das glaube ich nicht, denn das heutige Thema ist die 10 besten Musikvideos der 90er, according to Markus Kafka. Das hier ist seine Auswahl. Und mit wem, wenn nicht mit ihm, könnten wir über Musikvideos sprechen? Markus war und ist VJ, Moderator, übrigens nicht nur musikaffin, sondern auch Sport und Autos. Mhm. Mit beiden kenne ich mich gar nicht aus. Gut, dass das ja kein Sport- und Auto-Podcast ist. Und wir werden, bevor wir jetzt nachher in diese Top 10 starten, ein bisschen mit dir plaudern über deine Vita, über deine Karriere im Musikfernsehen, über Musikfernsehen an sich. Und dann machen wir diese 10 Songs. Und Stefan kann, glaube ich, ein bisschen mehr zu dir sagen.
Ich glaube, am allermeisten von uns dreien kann Markus über sich sagen, aber ich versuche mir nur einen groben Zusammenriss. Also man kann dir ja eigentlich nicht entgehen. Woher kann man Markus kennen? MTV, Viva, RTL, Kabel 1, Deluxe Music, ARD und ZDF, Servus TV, Dreisat, Ego FM, MySpace, Diffus, aus dem Metal Hammer, so habe ich dich damals noch kennengelernt, in den 90ern.
Aha, lustig.
Maßgebliche Meinungen immer, was sagt der Kafka im Metal Hammer? Und im Buchhandel, das 5 Bücher veröffentlicht und jetzt eben auch durch uns, Never Forget. Gleich mal ganz vorab, ich habe dir was zu beichten, Markus. Kennt ihr das, wenn man mal eine Situation mit irgendjemand hatte und der hat verzettelt hat oder der hat verschusselt hat und man sich jahrelang immer noch daran erinnert, wenn ich eine Sache in meinem Leben ändern könnte, dann wäre es das. Oder hier ist das letzte Wort noch nicht gesprochen oder das hätte ich mal zu dieser Person sagen müssen. Vielleicht ein schlimmes Beziehungsende, wo man sich denkt, das hätte ich anders machen müssen. Oder was man seinen Eltern noch auf dem Sterbebett hätte sagen wollen oder so.
Klar.
Und dass man sich immer so mit sich rumträgt und sich denkt, da habe ich noch eine Rechnung offen.
Wobei das ja nicht immer nur eine Situation ist, ne? Aber die eigentliche Anschlussfrage ist, und da bin ich jetzt dann gespannt auf die Antwort und erst auf deine Beichte, erinnert sich das Gegenüber überhaupt so daran, wie du selbst? Wahrscheinlich
nicht.
Ja nicht.
Hoffentlich nicht. Und für den Fall, dass es doch so ist, Markus, ich muss mich bei dir entschuldigen. Es war der 18. Februar 2002. Ich hatte noch überhaupt nichts aus einem ausgeprägten Interesse für Musik. Ich war nicht Teil der Industrie, habe es irgendwie geschafft, auf das erste Deutschlandkonzert der Gruppe Black Rebel Motorcycle Club zu gehen im Münchner Atomic Café.
Ja.
Und weil ich einfach so szenefern war, genauso wie du aus einem bayerischen kleinen Kaff, kam auf einmal in der großen Stadt, weil diese Band auf einmal kommt, von der damals alle ausgegangen sind. Wenn die Strokes die neuen Beatles sind, dann sind BRMC die neuen Stones und ich bin noch dabei, bevor die dann im Zirkus Kronen in der Olympiahalle und im Zenit spielen und alles so. Und betrete diese heiligen Hallen des Atomic, bin natürlich schon rasend betrunken, kam schon betrunken rein, weil ich damals nicht das Geld gehabt hätte, mich da drin zu betrinken für 3,50 Euro für einen Augustiner oder sowas und sehe dann auch noch Markus Kafka relativ weit hinten Backstage und ich war so eingenommen von diesem Moment oder so fasziniert, weil ich dachte so, jetzt bin ich irgendwo angekommen. Ich bin bei der Geburt einer riesen Band dabei und als Beleg dafür ist der Mediaman an sich noch irgendwie da und habe dich total zugelabert meine ganze Begeisterung praktisch kübelweise drüber geschüttet und weiß nur, dass ich am anderen Tag mega, ich bin eigentlich niemand, der Leute so anspricht, das ist überhaupt nicht, ich war am anderen Tag absolut verkatert, Freunde in Eichstätt besucht und saß in diesem Zug und dachte mir, was hast du für einen unfassbar großen Fehler gemacht? Wie kannst du diesen Menschen, der dir seit Jahren Musik beibringt, für den du so viel zu verdanken hast, in so einer Situation irgendwie so ins Private ziehen und den einfach total mit deiner eigenen Begeisterung irgendwie zuklatschen? Es tut mir wahnsinnig leid, es vergeht kein Jahr, wo ich nicht an diesen Moment denke und denke, wenn dir mir jemals begegnen, muss ich mich dafür entschuldigen. Somit sind jetzt, ich weiß nicht, ob du die Entschuldigung annimmst, das überliegt ganz dir, aber ich habe jetzt zumindest alles von der Seele, was ich jemals haben wollte.
Ich kann mich noch so genau an diese Situation erinnern, also wirklich, als wäre es gestern gewesen. Auch bei mir vergeht seitdem kein Tag, an dem ich mir nicht denke, was war das für ein besoffener Vollidiot, genau, der mich da im Atomic zugetextet hat.
Der einzige, den du jemals getroffen hast in deinem Leben wahrscheinlich.
Ja. Alle anderen also, immer vor Ehrfurcht erstarrt.
Das war erschütternd. Und gut, dann wäre das aber mit dem heutigen Tag aus der Welt.
Jetzt musst du mich zulabern.
Sinn
und Zweck dieser Folge.
Sinn und Zweck dieser Folge. Also es ist dir vergeben.
Das ist sehr schön. Aber daran möchte ich jetzt gleich noch eine professionelle Frage anschließen. Wie ist das denn? Also tatsächlich habe ich dich zweimal in meinem Leben angelabert. Einmal damals unsäglicherweise und vor kurzem, als wir uns in Kreuzberg auf der Straße begegnet sind, weil ich dich gerne als Gast für diesen Podcast gehabt hätte. Und wie geht's denn dir mit dieser enormen Gesichtsbekanntheit, vor allem wenn du kommst ja von der anderen Seite, also du bist ja eigentlich der Journalist, der die großen Namen, alle großen, and you had them all, so triffst. Wie ist es dann, wenn sich die Verhältnisse so verändern und auf einmal du derjenige bist, der bekannt ist? Also hattest ja dann, irgendwann musste es ja auch so einen Switch gegeben haben, dass du nicht mehr typisch Mode, Madonna interviewst, sondern Bands, für die du ein viel größerer Name bist. Also die junge Künstlerinnen, die mit dir groß geworden sind, auf einmal dir gegenüber sitzen und eigentlich so du der Star bist. Was macht das so in einem, wenn man selbst sich ja auch immer noch als Journalist und als Fan bezeichnet?
Das hat gar nicht so viel mit mir gemacht, weil ich meinen Job immer so als so ein Ding auf Augenhöhe begriffen habe. Ich habe einfach über Musik gesprochen und die Bands haben auch mit mir über Musik gesprochen. Also das war alles, was für mich gezählt hat. Und deswegen, ich habe das nie so empfunden, dass ich dann irgendwann selbst auch mal prominent war, dadurch, dass ich Interviews mit Prominenten geführt habe. Für mich war es immer nur Nerdgequatsche über Musik, egal mit wem. Und der einzige, also wo ich so ein bisschen in den Seilen hing, war der Übergang von Viva 2, wo man halt noch so sehr, sehr nischiges Fernsehen gemacht hat für so eine ganz ausgesuchte Zielgruppe. Dann der Schritt zu MTV, als ich dann 2000 dahin kam und wirklich so im ersten Jahr gemerkt habe, dass es halt eine ganz andere Baustelle ist und dass halt plötzlich auch Chart- und Mainstream-Hörer mein Gesicht kannten. Hm. Und da dann auf der Straße einfach angelabert zu werden, weil man im Fernsehen ist und nicht, weil man über bestimmte Musikinhalte spricht, das war erstmal so ein krasser Schritt. Aber auch daran habe ich mich dann gewöhnt, weil es ja dann schon sehr graduell war. So, ne? War nicht so wirklich von heute auf morgen, aber da kam ich dann irgendwann auch drauf klar.
Das ist aber auch was mir immer schon aufgefallen ist an dir, wie lässig du da mit diesen Leuten sitzt. Also du sitzt auf so einer Couch mit, gestern habe ich noch so ein Video geguckt, bei der letzten Rage Against the Machine, da sitzt einfach Tom Morello, dieser Jahrhundert-Gitarrist neben dir. Und du sitzt in so einer fast wirtshausähnlichen Stimmung neben diesen Leuten immer so, als wäre es nix. So, also,
das ist halt das, was ich gemeint habe, man redet halt über Musik.
Ja, ja.
Und ich glaube, dass die meisten Leute, die ich interviewt habe, die wollten auch nichts anderes als über Musik reden. Die wollten jetzt auch nicht irgendwie auf dicke Hose machen. Und Tom Morello weiß, was er für ein guter Gitarrist ist, aber der würde das einem nie merken lassen. Mhm. Und all die anderen, mit denen ich gesprochen habe, bei denen war es ähnlich. Und je größer die Leute vermeintlich waren, desto weniger mussten sie sich oder mir was beweisen. So.
Hast du
tief entspannt.
Deswegen vielleicht auch diese ja sehr beeindruckende Liste ansammeln, erweitern können mit all den Stars, Rock- und Popstars, die du da getroffen hast, weil sich vielleicht irgendwann rumsprach, das ist ein korrekter Typ, der will mit euch gar nicht so sehr über Gossip reden, sondern eigentlich wirklich über Musik.
Kann sein, dass das so war. Also wenn, dann ist es hinter meinem Rücken passiert. Ab und zu wird es einen dann schon mal so verklickert, so ja, also die wollten jetzt speziell mit dir sprechen, weil sie wissen, da gibt's keinen Gossip, sondern da wird auch wirklich über Musik geredet und bei Madonna war es zum Beispiel so. Also die meinte dann am Ende des Gesprächs auch, hey, das war echt mal wieder schön, über Musik zu reden, weil sonst wollen die Leute immer nur irgendeinen anderen Scheiß von mir wissen, irgendwie so über meine Beziehungen und ja, halt den üblichen Yellow Press-Kram. Und ich habe mit ihr halt über Kraftwerk und Björk und ihren Produzenten geredet. Und klingt irgendwie absurd, weil es ist ja normal, dass man mit einer Künstlerin, mit einer Musikerin über Musik spricht. Aber in ihrem Fall war sie vollkommen geplättet, dass das mal wieder jemand gemacht hat. Aber ich hätte auch über gar nichts anderes mit ihr reden können, weil ich von dem anderen Kram auch keinen Plan hatte.
Ich habe mich vor ein paar Tagen in Vorbereitung dieser Sendung durch deinen Instagram-Kanal gescrollt. Und da hast du ein altes Video von dir gepostet, wo es um Kylie Minogue ging, darum, dass du sie bald treffen würdest zu einem Interview. Und da habe ich noch gedacht, okay, da hat sich inhaltlich mal was geändert. Da warst du sehr so sympathisch wie eh und je, aber auf die Äußerlichkeiten fixiert und sprachst über Frisuren und dergleichen zu der Zeit und trugst gleichzeitig eine Frisur, wo man heute auch denken würde, naja, komm mal.
Ja, genau. in dem Fall war es so, dass ich Kylie Minogue war nochmal was Besonderes, weil die in den 80ern wirklich so der musikalische Satan für mich war. So dieses I Should Be So Lucky und Locomotion und so diese Stock Aitken Waterman Produktion und sie auch so als Künstlerin habe ich halt mit ihrem Bubblegum Pop überhaupt nicht ernst genommen. Und dann kam ja irgendwann Can't Get You Out of My Head raus. Und den Song fand ich richtig cool und vorher hat sie sich ja auch schon hier so ihre Credibility mit Nick Cave dann erarbeitet und Nick Cave hat gesagt, Kylie Minogue ist cool und wenn der das sagt, dann stimmt es. Und deswegen war ich halt total gespannt, sie zu treffen, weil dieser Kontrast bestand zwischen 80er Kylie, 90er Nick Cave Kylie und dann super cool 2001 Can't Get You Out of My Head Kylie. Und deswegen habe ich da so klischeemäßig diese Äußerlichkeiten und schlechter Journalist Moderation gemacht und dann habe ich mich ja wirklich so schockverliebt in sie in diesem Interview und es hat sich eigentlich alles bestätigt, im Guten wie im Schlechten, was ich in dieser Moderation erzählt habe. Nämlich, dass ich journalistisch keine gute Leistung abgeliefert habe, aber dass es trotzdem sehr herzlich war.
Das ist ganz das witzig, dass du das so sagst mit schockverliebt und gucken, wie man da rein oder wieder rauskommt. Das schließt eine Brücke, die eben in meinem Kopf entstand, zu dem, worum es gerade ging, dein beichten Starstruck-Moment, Stefan, zu Markus. Ich hatte das mal vor Jahren, vor Ewigkeiten auf einem Ketka-Konzert, da stand Nora Tschirner im Publikum. Und ich hatte auch so einen Crush, wie wahrscheinlich sehr viele Leute zu der Zeit. Sagt man auf sie, um sie? Crush on. Ihr wisst, was ich meine.
Ja.
Und Hab mich natürlich nicht getraut, sie anzusprechen. Sie war die Schauspielerin, ich war der kleine, picklige Nerd, der da auf dem Konzert ist. Und hab dann im Nachhinein in einem Interview von ihr gelesen oder gesehen, dass sie, da wurde sie gefragt, wie sie denn damit umgeht, wenn sie Leute gut findet. Dann hat sie gesagt, naja, ich bin eigentlich ja sehr selbstbewusst und nicht schüchtern, aber wenn ich Leute gut finde, dann traue ich mich nicht, sie anzusprechen. Mhm. Und da war ich mir sicher, siehste, sie hat sich nicht getraut, mich anzusprechen. Vielleicht wäre doch was draus geworden.
Vielleicht hört ihr jetzt zu, vielleicht ist das eben, vielleicht ist es hier so ein Tarnmantel mit diesen 10 besten Musikclips. Eigentlich versuchen wir alle nur so Loose Ends in unserem Leben. Vielleicht hast du auch noch was, Markus, wo du dir noch eine zweite Chance hast.
Das ist ja ein bisschen auch ein Entschuldigungspodcast hier.
Genau, genau.
Das war ja, du hast neulich hier Blümchen, eine Entschuldigungsbotschaft von Kim Frank überbracht.
Stimmt.
Wo wir jetzt wieder interessiert daran wären, was sagt denn Kim Frank dazu?
Genau, eigentlich ist das alles nur so Mental Health in Pop-Therapie. Therapy, Fragezeichen.
Ja, der ganze Podcast ist so ein Vehikel, so um mit der Vergangenheit ins Reine zu kommen.
Jetzt sind wir auch gerade noch, also für Leute, die uns aktuell hören, in der vorweihnachtlichen Zeit. Das ist ja auch so die Zeit, wo man sich, man geht auf so die Familienfeste zu, man will nochmal seinen Frieden mit allen machen, bevor man sich dann, also man will sich umarmen, man will einander nicht den Dolch in den Rücken rammen.
Bevor es heißt, so. Come to Daddy.
Genau, come to daddy. Oh, guter Köder schon mal ausgeworfen. Wir machen vielleicht mal einen kurzen biografischen Abriss für die hoffentlich jüngeren Hörerinnen, die wir auch haben, die vielleicht nicht mit Markus groß geworden sind, obwohl es annähernd unübersichtlich ist. Also eigentlich alles, was in diesem Land irgendwas mit Pop zu tun hatte, gab es Berührungspunkte zu dir, deswegen nur mal ein paar sehr prägende Stationen. Wo man im Einzelnen immer noch mal eintauchen muss. Groß geworden bist du in einem im Südosten von Ingolstadt, in Manching. Da will ich gleich noch mal gesondert drauf eingehen, weil ich nicht, also nur ein paar Kilometer nebenan groß geworden bin. Warst viel im Radio und hattest dann, davor hattest du noch dein popmusikalische Initialzündung mit Fade to Grey von Visage. Ende 81 im bayerischen Fernsehen, da scheint es um dich geschehen zu sein, dann war so der Weg klar, dann wolltest du auch kein Fußballer mehr werden, ähnlich auch wie bei Rod Stewart, so, der hätte auch unbedingt Fußballer werden wollen, also ja. Mal schauen, wie viele weitere Gemeinsamkeiten es noch zum Roderick
Materia auch, oder?
Gibt. Ja, stimmt, genau. Stimmt.
Der hat ja richtig professionell auch gespielt, ja. Sogar Jugendnationalmannschaft, glaube ich, ne? Bei Hansa gespielt. Mhm.
Dann einiges so gerissen, erste Texte geschrieben, viel in Nürnberg unterwegs, DJ und 93 beim Metal Hammer, meinen geschätzten Kollegen vom Metal Hammer gelandet als Redakteur. Wurdest da dann entdeckt und bis zu Viva, warst da ab 1995 vor allem für das Format Metaller, bis es dann Ende 98 zu Viva 2 ging, also der Sprung so von dem quietschigen Viva ins Coole, dass du vor allem Sendungen wie Vava, Two Rock und Two New moderiert, bis man dann irgendwann gesehen hat, die Zahlen stimmen nicht so ganz und Viva 2 wurde mehr oder weniger abgewirtschaftet, beziehungsweise transformiert in dieses reine Musik, VH1-artiges Musik-Abspielstation Viva Plus und dem Moment hatte ich dann alter Programmdirektor Elmar Gieglinger, mit dem du auch zusammen in dieses fantastische Buch MTV Viva liebt dich vor kurzem veröffentlicht hast, rübergeholt. Der war vorher Programmdirektor von Viva 2 und war dann bei MTV. Das war für uns, Juni 2000 war das, für uns so vor der Mattscheibe war das irgendwie so, ich weiß nicht, ob ihr euch mit Professional Wrestling auskennt, da gab es ein paar Jahre davor, da gab es die zwei großen Ligen, die WWF, die ja schon längst WWE heißt, weil der Panda geklagt hat, mit dem großen Aushängeschild Hulk Hogan, der natürlich heute Persona non grata ist, also für Leute, die Donald Trump nicht gut finden. Und der war dann auf einmal bei der Gegenliga WCW. Und also den Typen vor so einem anderen Brand, unter so einem anderen Logo zu sehen, war für mich damals der totale Mindfuck. Und das war ein paar Jahre später dann du, dass dieses Viva-Gesicht auf einmal bei MTV ist. Jetzt bist du natürlich auch mit MTV groß geworden. Du hast mal gesagt, dass du einen großen Teil deiner Jugend, wenn nicht auf dem Bolzplatz, damit verbracht hast, auf MTV Clips aufzunehmen. Wie ist es denn, wenn auf einmal... Also war für uns ja schon ziemlich am Mindfuck, aber wir waren ja nur passiv. Wie ist es denn aktiv, wenn auf einmal auf deiner Gehaltsabrechnung das MTV-Logo ist?
Schon schräg.
Ja.
Also weil Steve Blame und Ray Coax und Paul King und wie sie alle heißen, das waren ja große Idole von mir. Und ich hätte mir ja lange sowieso überhaupt nicht vorstellen können, im Musikfernsehen vor einer Kamera zu stehen. Dass es dann so kam, war wirklich so ein Zufall, Unfall, weil ich eben bei Metal Hammer war und die halt gerade zu der Zeit einen neuen Moderator für die Metal-Sendung gesucht haben. Da habe ich aber auch überhaupt nicht an mich gedacht. Mhm. Also da wurde ich ja gefragt, ob ich nicht Bock hätte, das zu machen. Und dann dachte ich mir, ich mache die jetzt hier so ein bisschen Nischen-Metal-Ding und verziehe mich dann wieder hinter die Kamera, so nach 2-3 Jahren als ja. Redakteur. Fand ich ja auch cool, also dass man mein Gesicht nicht kennt und so. Aber dann hat es mir halt so viel Spaß gemacht und dann ist ja auch nochmal eins zum anderen gekommen und dann hatte ich plötzlich eine tägliche Sendung bei Viva 2 und dass Elmar dann zu MTV gegangen ist und mich nachgeholt hat, das war ja auch noch wirklich eine sehr, sehr glückliche Fügung. Und dann da zu stehen und eine Sendung zu machen und rechts oben ist das MTV-Logo und man macht auch noch die MTV News, so diese Sendung, die ich halt gesuchtet habe mit Steve Blame.
Ja.
Das war schon echt schräg. Auf der anderen Seite, wenn ich es so runtergebrochen habe, dann war es, ja, man muss fast sagen, so eine logische Konsequenz, wenn man halt so sein halbes Leben nur über Musik redet und halt so ein Nerd ist und dann von so glücklichen Fügungen profitiert, dann war es fast unausweichlich, dass ich irgendwann mal bei MTV lande. Mhm. Aber so jetzt in der Rückschau ist es auch nochmal echt krass, so, weil, ne, ich sehe ja gerade ein MTV EMA Kapuzenpulli.
Extra angezogen für dich.
Extra angezogen.
Und dieses Logo hat halt immer noch eine wahnsinnige Strahlkraft auch.
Ja.
Und auch Leute, die es noch nie geguckt haben, weil sie zu jung dafür sind.
Ich habe das damals auf meine Schulhefte so drauf gemalt.
Ständig, das konnte man ja auch so
3D-Versuche.
Genau.
Ne?
So genau. Viva ging nicht so gut. Viva sah immer aus wie Pizzastücke oder so.
Ja, genau.
MTV konnte man immer sehr gut irgendwie reinritzen.
Ja, es ist bis heute ikonisch, dieses Logo. Dafür mal gearbeitet zu haben, ist schon krass. Also, ja.
Und zu einer Zeit dort gearbeitet zu haben, wo das wirklich noch für was stand, wo man ja im späteren Verlauf darüber streiten kann, was aus Musikfernsehen warum wurde, wo wir nachher noch genauer darüber sprechen werden.
Bevor wir in die Gegenwart gehen und vor allem bevor wir in unseren Clip-Countdown einsteigen, wollte ich nochmal ganz an die Anfänge zurückgehen. Wenn so jemand wie du in so einem ganz typisch bayerischen Kaffee aufwächst, ist auch perfekt beschrieben, ist auf dem auf deinem Roman Rotten Egg, da ist ja diese völlig vereinsamte Bushaltestation, also diese wo nichts drumherum ist, nicht mal ein schöner bayerischer Wald, alle denken immer, das ist alles voller Wälder und es ist schaut alles aus wie der bayerische Wald, ist ja oft ist da ja einfach auch nichts und dann kommt irgendwann so ein Bushalteschild und da kommt einmal am Tag ein Bus vorbei, wenn man Glück hat und das ist das einzige Ticket, das man irgendwie nach raus hat, also das beschreibt schon mal diese Szenerie sehr gut. Ich kann mir vorstellen, dass du mit deiner New Romantic-Begeisterung damals oder als sehr schnell ja dann auch schon als Goth damals nicht viele Gleichgesinnte hattest.
Zwei.
Karl ist eine Party.
Genau. Karl Günther und ich. wir waren die einzigen, die so in die Richtung gegangen sind und muss ich euch nicht erzählen.
Warte mal, Karl und Günther? Das klingt von den Namen her, aber als wären das deine Onkel gewesen.
Ja, man hat halt auf dem Dorf auch noch sehr traditionell.
Ja, da hießen die Onkels bestimmt ja auch schon so.
Der Vater von Karl hieß auch Karl.
Na schau.
Karl Ettinger Senior und Karl Ettinger Junior ist
Karl Ranseier.
Bis heute ein guter Freund von mir und damals halt so wirklich so mein Bester und Günther Kühnlein. Und genau, wir drei, wir waren zusammen die Goth-Gang in Manching und klar, brauche ich nicht erzählen, dass es nicht alle im Dorf gut fanden.
Mhm.
Weil das ist halt so, in so einem kleinen bayerischen Dorf, wenn Leute was nicht verstehen, wenn sie nicht Bescheid wissen, dann wird dann auch nicht lange nachgefragt. So, hey, was steckt da dahinter? Wieso siehst du so aus, wie du aussiehst? Wieso hörst du so Musik? Da gibt es halt so als Ausdruck von Unwissenheit und Intoleranz einfach mal eine aufs Maul, ungefragt.
Ja. Kennt man nicht, mengt man nicht.
Genau. Und wenn man dann in der Dorfdisco auch die Tanzfläche sich teilen muss mit Leuten, die lieber Disco Fox tanzen und du wartest aber den ganzen Abend auf Fade to Grey, People Are People oder Tainted Love oder irgendwas von Cure, das dann ja auch immer mal so kam, dann gab es Rempeleien auf der Tanzfläche und dann fiel immer dieser Satz, hey, scheiß Pfarrer, geh mal raus.
Pfarrer.
Ja, Pfarrer, weil die wussten nicht, was sie sonst irgendwas sagen sollten. Pfarrer halt wegen schwarzer Klamotten. Ne?
Schlimmstmögliche Schimpfwort.
Aber dass man in einem bayerischen Kaff Pfarrer als Schimpfwort verwendet, oder? Also, dass einem da nicht sofort die Faust Gottes irgendwie auf dem Schädel.
Ja, das war so die optische Beschreibung dafür. Und Ja, genau. Und wenn es heißt, geh mal in Haus, dann weiß man,
auf Blutwiesen,
was draußen dann passiert.
Aber immerhin habt ihr es durchgehalten, seid länger so rumgelaufen. Ich erinnere mich gerade spontan daran, dass ich mal irgendwann im Sommer, ich war auch schon nicht mehr so jung, 17, keine Ahnung, eigentlich nur zum Spaß und weil ich mal Bock drauf hatte, so ein Kleid, also nur so ein Rock untenrum, damit zum Badesee gegangen bin. Ich lief nie so rum, aber ich hatte mal Bock drauf. Und da haben alle drüber gesprochen.
Ja.
Und ich habe es dann auch nie wieder gemacht, nicht weil alle drüber gesprochen haben, aber ich fand nichts dabei. Alles cool. Aber das ist so eine Szene und da muss ich gerade dran denken, wie bei den Simpsons, wo Milhouse nämlich von Nelson verprügelt wird, weil er mit Frauenklamotten mal zur Schule kommt. Und sein sehr trauriger, wie folgerichtiger Satz dazu von Milhouse ist der: Ja, ja, aber all die Tage, an denen ich keine Frauenklamotten anhatte, über die redet niemand. Schade.
Ja, so schaut's aus. So ist es.
Ein großer, also ein Mecker für dich war wohl der Zirkus Gammelsdorf bei Freising. So. Und da bin ich jetzt erst in der Recherche darauf gestoßen. Mir war das überhaupt kein Begriff. Also als jemand,
der warst du auch noch zu
klein. Da war ich, glaube ich, ein paar Jahre irgendwie Unterschied, aber das waren ja auch so die Herren im Hintergrund, da waren ja dann auch die zum Beispiel, die das Atomic mit unserer unseligen Begegnung irgendwie hatten. Das war mir überhaupt nicht bewusst, dass es das irgendwie gab. Das war damals in meiner Jugend auch schon mal gar nicht kultisch verehrt. Magst du das mal beschreiben, was das für ein unglaublicher Ort eigentlich war, wer da alles aufgetreten ist, in der wirklich, also nicht in der Stadt, völlig in der Provinz, ein subkulturelles Zentrum. Ich habe mich da durch einige Artikel gelesen und ich habe gedacht, wie um alles in der Welt habe ich diesen sensationellen Ort verpasst und wieso weiß ich da nichts drüber?
Ja, der Zirkus Gammelsdorf. Also Gammelsdorf ist so ein paar hundert Einwohnerdorf in der Mitte von nirgendwo. Also man hat ungefähr eine halbe bis dreiviertel Stunde Fahrzeit nach Landshut, nach Freising, nach Ingolstadt, nach Mainburg. Also nix ist so richtig nah an Gammelsdorf. Aber Wochenende für Wochenende sind Leute aus ganz Bayern dahin gefahren, weil die Betreiber halt so ein extrem progressives Musikprogramm da an den Start gebracht haben. Und es gab diesen Laden schon, glaube ich, seit den 70ern. Das war ein Kino, da haben auch in den 70ern schon relativ bekannte Leute gespielt. Dann ist aber lange Zeit gar nichts passiert, bis dann eben Ende der 80er so diese Neuausrichtung dann zustande kam. Und da haben wirklich unfassbare Bands gespielt, die damals noch keine Sau kannte. Also was weiß ich, hier die Miracle Workers, Fuzztones, Mudhoney, also viel so Garagen und so frühe Grunge-Bands und auch Nirvana haben da gespielt. Auf ihrer ersten Deutschland-Tour, das war diese Co-Headliner-Tour, diese 89 mit Ted, einer anderen Seattle-Band gemacht haben. Und die haben da gespielt und da habe ich auch mein erstes und einziges Interview mit Kurt Cobain gemacht.
Alter!
Damals halt noch für den Radiosender, für den ich gearbeitet habe in Nürnberg, Erlangen, Radio Downtown. Da habe ich Kurt Cobain interviewt und war Zeuge dieses Konzerts und das war jetzt nicht so ein unfassbar gutes Konzert. Also ich würde lügen, wenn ich sage, dass ich oder irgendjemand anderer der Anwesenden da schon geahnt hätte, was mal aus Nirvana werden würde.
Ja.
Und auch das Interview war jetzt keins, über das ich Wochen später noch gesprochen hätte. Im Gegenteil, ich habe dann auch irgendwann das Tape dummerweise gelöscht. Ja.
Oh wow,
ja.
Ich wollte dich gerade fragen, ob es das noch gibt und im Zuge einer Markus Kafka Anthologies irgendwann alles mal als Boxset rauskommt.
Lost Tapes.
Die Lost Tapes.
Also wirklich spätestens, als dann Nevermind rauskam, dachte ich mir, scheiße, das Tape, das hättest du mal lieber aufheben sollen. Ja, nee, aber...
Und nicht zum 48. Mal Fate the Grey drüber spielen.
Ja, verdammt nochmal. Nee, aber Zirkus Gammelsdorf war wirklich so ein Epizentrum für alternative Musik in Bayern. In der Zeit, in der es im Rest von Bayern, auch in München, nicht so viele coole Sachen gab. Und deswegen sind da alle Leute immer hingehirscht jedes
Wochenende. Unglaublich, oder? Wie erzählst du denn da einem Booker, also wie erzählst du irgendjemand, dass man in Gammelsdorf spielt? Also wenn du Mudhoney bist und so.
Ja, aber die kennen ja vielleicht auch viele andere größere Städte gar nicht.
Die wissen dann auch nicht im Zweifel, was München ist, ja.
Ich habe da viele Interviews gemacht mit vielen Bands, die das erste Mal überhaupt in Deutschland waren und dann so in so eine Pampa kommen und dann aber auch echt ihren Augen erstmal nicht getraut haben. Also ja. das kennt man ja auch so aus anderen Ländern nicht, dass halt so ein Laden wirklich in der totalen Pampa und du kommst dann hin und das ganze Dorf ist zugeparkt und du merkst halt so, da vibriert was total und dann gehst du rein in diesen Laden und bist dann wirklich auch komplett erstmal wie in einer anderen Welt. Also da haben sie schon wirklich was geschaffen und das war natürlich auch den Einwohnern ein Dorn im Auge und dann wurde der Laden ja auch irgendwann abgefackelt. Ist auch
erwiesen,
dass
es
Brandstiftung ist und dass die Feuerwehr sich ein bisschen sehr viel Zeit gelassen hat mit den Löscharbeiten.
Der Pfarrer hat gesagt, so.
Ja, ja.
Also das ist Gottes Wille.
Die Einheimischen waren saufroh, dass die Langhaarigen endlich aus dem Dorf verschwinden.
Ich stelle mir das wie so ein wöchentlich stattfindendes Wacken vor, wo so gar nichts ist und dann am Samstag kommen es dann immer.
Kann man vergleichen, bloß dass die Einwohner in Wacken damit cooler umgehen.
Und vor allem sehr viel Geld, glaube ich, damit machen. Und wahrscheinlich beim Wirt in Gammelsdorf nicht so viel los war.
Man hätte Martani und Co. einfach sagen sollen, das ist Aberdeen Deutschlands.
Genau. Ja. Wollen wir gleich mal in der Richtung bleiben und unseren Countdown feierlich öffnen, weil es geht jetzt um eine Band, die du da interviewt hast.
Danke für die Überleitung und danke nochmal für den korrigierten Hinweis vor dieser Sendung, dass die folgenden Songs doch gerankt sind. Das macht nämlich noch spannender, dass jemand wie du nicht diplomatisch, wie er eigentlich ist, sagt, naja, die sind halt alle irgendwie geil, die Videos, sondern von Platz 10 bis 1. Ich möchte vorab ganz kurz, bevor wir zu deiner Top 10 kommen, die Songs nennen, von denen du auch überlegt hast, sie reinzunehmen. Nicht um den Hörern und Hörerinnen jetzt wieder zu sagen, was wir alles leider nicht besprechen können, sondern nur um zu illustrieren, wie schwer es dir gefallen sein
muss. Honorable Mentions. Also ja, ich muss wirklich sagen, ich habe irgendwann meine Liste mit meinen 100 Lieblingsvideos veröffentlicht und selbst da fiel es mir schon schwer. Und als es dann hieß, so die 10, ich habe wirklich Tage, also fast 2 Wochen lang habe ich hier Platzierungen ausgetauscht, Songs rausgeschmissen, wieder reingeholt, auf einen anderen Platz gerankt und sowas fällt mir immer extrem schwer, überhaupt auch 10 Lieblingsalben, 10 Lieblingssongs, da ist einfach zu viel in meiner Birne drin und es war wirklich Hölle, mich da festzulegen und dann habe ich schon gesagt, so okay, ich nehme 10, aber dann ohne Ranking und habe dann aber gemerkt, so auf den letzten Metern, dass irgendwie da schon so eine Art Ranking ist, weil ich dann gemerkt habe, okay, den Clip finde ich eigentlich schon nochmal geiler als den und plötzlich wurde wieder eine Top 10 draus, was es eigentlich gar nicht werden sollte.
Und das ehrt dich gleichermaßen, weil das ja auch unser Hobby ist, Listen zu erstellen und zweitens bin ich gerade ein bisschen froh, Stefan, dass wir es geschafft haben, Markus Kafka noch irgendwie zu fordern in dem Bereich. Das ist auch nicht selbstverständlich. Also, hier kurz die Videos, die es nicht in dein Top 10 geschafft haben und dann seid ihr noch gespannter, welche zur Hölle denn darin landen. Ich nenne einfach nur den Namen. Radiohead Just.
Oh.
Square Pusher, Come On My Selector. Radiohead, Street Spirit. Daft Punk, Around the World. Björk, Bachelorette. Chemical Brothers, Electrobank. Air, All I Need. Blur, Coffee and TV.
Mit der
süßen Milchtüte. Oh, bin verliebt wieder. Weezer, Buddy Holly. Nine Inch Nails, Closer. Jamiroquai, Virtual Insanity. Tool, Sober. Ganz krasse Nummer. Fatboy Slim, Praise You. Und Michael Jackson und Janet Jackson mit Scream. Also, wer gehofft hat, dass Markus heute ausführlich über diese Videos spricht, kann jetzt abschalten. Bitte nicht. Es geht nämlich jetzt um Platz 10.
Fuck, da denke ich mir jetzt auch schon wieder, da hätten wir aber noch 1, 2 unbedingt in den Top 10 gemusst. Aber jetzt ist mal gut.
Jetzt ist mal gut. Platz 10, dieser Song hier, der dem einen oder anderen oder der einen oder anderen von euch vielleicht schon mal begegnet ist.
Ja, was kommt denn danach noch, wenn es Platz 10 ist?
Ja, also Smells Like Teen Spirit, das ist ja jetzt per se kein richtig gutes Video.
Ne? Ja, das ist keine also sonderlich so starke Idee.
Low Budget, halt, ich glaube nur $50,000 von einem Regisseur, den keiner kannte, Samuel Beyer.
Genau, also ich habe es deswegen in die Top 10 mit reingenommen, weil eben danach nichts mehr so war wie vorher. Also wenn man so will, ist es, dieses Video ist stellvertretend, also die 4 Minuten des Videos symbolisieren total so als Metapher, was Nirvana mit der Musikwelt angestellt haben.
Ja.
Mit speziell diesem Song halt.
Ja, und abgerissen.
Dass halt vorher so eine teilnahmslose College-Crowd so apathisch irgendwo rumsitzt und am Schluss wirklich so gemoscht wird, Slam-Dancing und die Leute komplett durchdrehen.
Was ja nicht geplant war übrigens.
Nee, war nicht geplant, aber das kam so zustande, weil Kurt ja zum Regisseur gesagt hat, jetzt lass sie doch mal, die sitzen jetzt hier seit Stunden, sich die erste Platte und die Leute, die waren auch stinksauer, das waren ja auch keine bezahlten Komparsen, die saßen da einfach stundenlang auf diesen Tribünen und mussten sich den Song 100 Mal anhören.
Tag vorher, glaube ich, einen Flyer bekommen in L.A. und so, cool, gehen wir mal hin.
Genau, und lustigerweise, Burton C. Bell ist ja auch im Publikum, der später der Sänger von Fear Factory war.
Für
genau.
2 Sekunden, er musste seine Fans sehr explizit darauf hinweisen, wo er denn zu sehen ist.
Ja. Also da ist halt dann am Ende so viel drin in diesem Video und auch das Samuel Beyer, den habe ich dann irgendwann mal getroffen und er hat mir dann gesagt, dass sein Reel, also was er da als Bewerbung hingeschickt hat, war super mies und das war ja sein erstes Video überhaupt und er war davon überzeugt, dass die Band ihn nur genommen hat, weil sie davon ausgeht, dass er so richtig Punkrock und Low-Budget-mäßig abliefert. Und der wollte aber ein richtig gutes Video machen und also das Budget war wirklich extrem überschaubar für damalige Zeiten. Da wurde deutlich mehr eigentlich für Videos rausgetan und Nirvana waren ja jetzt auch keine total unbekannte Band mehr. Aber dann hat man dieses Low-Budget-Video gemacht, wirklich nur an diesem einen Tag in einem Studio in Culver City in Los Angeles. Und gedreht wurde es, ich glaube, Mitte August 1991 und am 10. September 91 kam Smells Like Teen Spirit als Single raus. Das heißt, drei Wochen oder so, bevor die Single rauskam, hat man dieses Video erst gedreht. Das war schon mit extrem heißer Nadel gestrickt. Aber dann wirklich, ich weiß noch, als ich das Video das erste Mal bei MTV gesehen habe, hatte ich das Gefühl, okay, das scheppert jetzt richtig. Und dazu muss man wissen, dass ich ein paar Wochen vorher schon das Vorab-Tape von Nevermind bekommen habe.
Das hast du aber hoffentlich noch.
Nein.
Nein!
Man hat
alles den, falsch gemacht.
Den Wert damals einfach nicht erkannt.
Ja, klar, also, woher hätte man wissen sollen, dass, klar.
Also damals ja die Vorabkopien des Albums zum Rezensieren gab es ja noch auf Kassette.
Ja, ja.
Ja, und wir hatten bei uns im Radiosender, hatten wir noch ein Tape-Deck. Und ich habe dann verbotenerweise vorm Release schon von Kassette Smells Like Teen Spirit gespielt und die Leute sind natürlich durchgedreht. Also da haben Hörer angerufen und gemeint, wann kann man das Ding endlich kaufen und so. Und ich habe dann auch in diversen Clubs in Nürnberg und Fürth aufgelegt und einer davon war das Kitsch in Fürth. Da war immer so Crossover Grunge Night und da dachte ich mir so, Alter, du musst den Song jetzt irgendwie spielen. Und dann habe ich wirklich mein Tape-Deck von zu Hause mit in den Club genommen und da angeschlossen und Smells Like Teen Spirit gespielt. Und ich musste das mindestens 5-mal am Abend spielen,
jawohl,
weil die Leute komplett ausgezuckt sind. Und genau, und als dann dieses Video bei MTV kam, da dachte ich mir, okay, also wenn das jetzt nicht so ein Riesending wird, dann habe ich meinen Beruf verfehlt. Und dann kam es auch wirklich so.
Was Ähnliches wie du hat der von dir genannte Burton C. Bell auch erzählt, wie er dazu kam. Er hatte über Connections, weil damals schon in der Musikerszene aktiv, hat er auch so ein Vorab-Tape bekommen. Und dann kannten die vor diesem Videodreh, kannten die Songs schon und sind entsprechend auch mehr abgegangen dort als andere. Weil die anderen, die dahin kamen, die hatten ja vorher noch nie was gehört.
Ja.
Und er kam dazu, weil sein Arbeitskollege, mit dem er in irgendeinem Shop arbeitet, ich weiß nicht mehr welchen, Kirk Canning, war wiederum derjenige, der Cello auf Something in the Way eingespielt hat.
Ach, schau.
Und die waren irgendwie mit L7 irgendwie verkumpelt und darüber kam die Connection und dann kannten sie Songs schon und sind dann dahin.
Ja, lustig. Also wie alles damals auch schon verbandelt war. Ne? Also selbst zwischen L.A. und Seattle, die Szenen waren ja Ende der 80er noch relativ klar getrennt, aber dann es ist halt auch zusammengewachsen.
Der, oder die Grundidee des Videos war ja auch laut Samuel Beyer, dass es so eine Art Adaption oder das war los inspiriert von Jonathan Kaplans Film Over the Edge und Rock'n'Roll High School.
Ja.
Habt ihr die gesehen?
Rock'n'Roll High School natürlich ist ja der Ramones-Film.
Genau, ja. Der Ramones, den habe ich gesehen.
Den kenne ich.
Aber genau, das vom Prinzip her, ja, ist es durchaus. Was die Handlung, jetzt in Anführungszeichen die Handlung betrifft, ist es daran angelehnt. Kurt war dann aber auch gar nicht so zufrieden damit, mit dem Endresultat. Der hat sich nochmal richtig eingemischt, weil ihm der finale Schnitt nicht gefallen hat. Und man hat ihn ja auch kaum gesehen, so richtig. Ne?
Sieht ja nur Haare im Gesicht und so. Das Gegenlicht.
Und deswegen gibt es auch diesen Shot von ihm, dieses Close-Up.
Das am dann, Schluss.
Am Schluss.
Dieses Adenial.
Genau, das hat das ist nur auf seinen Impuls hin ist es überhaupt im Video gelandet.
Mhm. Und es ist, das Wort kannte ich vorher gar nicht, weil wir alle keine Amis sind und in amerikanischen Highschool-Zeiten groß wurden. Es soll wohl so eine sogenannte Pep-Rally zeigen. Das ist also das Ding, wusste ich nicht, dass es einen eigenen Namen dafür gibt, bevor an der Highschool die großen Sportevents stattfinden, wo sie die Cheerleader auftreten. Wir sehen ja auch Cheerleaderinnen im Video, die aber, wenn man genau hinguckt, so ein Anarchiezeichen drauf haben.
Ja.
Und wo halt die Schülerinnen und Mitschülerinnen und Schüler motiviert werden sollen, wiederum das Sportteam zu motivieren. Mhm. Also so ein ein in die Mitte Rücken des schulischen Miteinanders von Sportevents, wie wir es hier in Deutschland ja nie kannten.
Ja.
Und deswegen finde ich mit dem, wofür Nirvana standen und auch in Zukunft dann noch standen, so ein bisschen vergleichbar mit was Jahre später rauskam, Popular von Nadasurf, wo es auch darum ging, wie wichtig ist jetzt hier irgendwie Sport als identifikationsstiftende Maßnahme für uns, und sie reißen das ja dann sinnbildlich alles ab.
Total, aber es ist schon lustig, wie amerikanisch dieses Video dann tatsächlich doch war und wie es aber auch im Rest der Welt total verstanden wurde. So Kids, die vorher ruhig waren, drehen dann durch. Das ist ja wirklich auch sehr, sehr, gibt es ja in jedem Land der Welt.
Zwei historische Nachfragen hätte ich dazu noch. Also A, fand ich es gerade eben in deiner Erzählung, also wir sind ja ein paar wenige Jahre jünger als du. Also für mich war das alles so, ich habe das eher so dann, ich habe mitbekommen, dass Kurt Cobain stirbt, weil es im bayerischen Fernsehen in den Abendnachrichten war. Ich wusste aber gar nicht genau, wer das ist.
Ja.
So, ich wusste nur, dass am anderen Tag unter den Älteren so im auf dem
Kurt
Schulhof
Cobain, wie Sabine
gesagt hat.
Genau.
Dass ein Thema ist, wer ist denn der Typ und alles so. Und diese Zeitenwende, also es geht ja immer um diesen, wird ja ständig darauf referiert, dass Nevermind kickt Michael Jackson Dangerous von Platz 1 der Billboard Charts und die Welt ist eine andere. So. Mhm. Ich stelle mir das alles immer noch so ganz naiv vor, dass die 80er alles so Jason Donovan, Kylie Minogue, du meintest schon, und dann kam Zersägen Nirvana, das alles. Jetzt meintest du, dass es aber da sogar bei euch irgendwie so auf dem Land schon irgendwie Crossover, etablierte Crossover-Partys gab, wo schon ein Umfeld gab, um Nirvana überhaupt spielen zu können. Ich dachte, das kam dann alles erst, so diese Welle kam erst danach. Also
vorher ist es halt schon überwiegend im Underground passiert. Also das waren ja jetzt keine kommerziellen Clubs, wo das lief, sondern es waren schon ausgesuchte Alternative-Läden. Aber klar, ich meine, die erste Nirvana-Platte kam 89 raus und es gab ja auch schon andere Bands wie Soundgarden oder Mudhoney aus Seattle, die schon wahrgenommen wurden. Also es hat schon vieles darauf hingedeutet, dass mal Zeit ist für so eine kleine Wachablösung und überhaupt Zeitenwende in der Musik, dass halt so dieser, was Rockmusik betrifft, gab es halt noch immer diesen Poser-Kram aus Los Angeles, so Hair Metal und hier so Motley Crue und Warrant und wie sie alle hießen, und die waren irgendwie durch, und dann kam eben, so langsam kam der Karma aus Seattle, aber es hat genau diesen Hit gebraucht, um das so zu einem weltumspannenden Phänomen zu machen.
Aber das war schon so in der Luft. Also man hatte schon so die Ahnung, so da passiert was. Man braucht jetzt nur noch so den einen Messias oder so, an dem man der das Ganze
durchbricht.
Genau, es
braucht einen Posterboy, es braucht eine Identifikationsfigur. Und das war dann Kurt Cobain, ohne das zu wollen und ohne das wahrscheinlich selbst zu wissen. Aber er war dann das Gesicht einer neuen Bewegung.
Also ein Rockstar wollte er schon immer werden. Er wollte den Erfolg, er wollte, dass Leute seine Platten hören. Nur als der Erfolg dann eintrat, dann wollte er das natürlich mit allem, was daran hängt, nicht
mehr.
But
he don't know what it means.
Er wollte auf jeden Fall Rockstar werden, aber ich glaube nicht, dass es in dem Maße werden wollte. Also man hat ja dann gesehen, wozu es führt. Aber er war definitiv das Gesicht. Wir reden ja da über viel mehr als einen Musikstil.
Ja.
Oder ein Genre.
Ja, es war eine Jugendbewegung. Eine
komplette Jugendbewegung, genau.
Und deswegen ist es ja ein wunderbarer Einstieg in diese Liste, auf Platz 10 anzufangen mit einem Song und einem Video. Es geht hier um Videos, wo wirklich nicht nur buchstäblich, sondern auch im übertragenen Sinne alles oder sehr viel eingerissen wurde.
Genau.
Ja.
Bevor wir zum nächsten Thema kommen, unter Umständen warst du der erste DJ, der in einem Club und oder im Radio das Magic Dienstbreak gespielt hat, oder? Wenn du da so ein Embargo gebrochen hast. Also vielleicht auch das eine Errungenschaft.
Könnte gut sein, ja.
Wir kommen zu
Verklag
einer...
Verklagt dich noch die Nachlassverwaltung von Nirvana.
Wenn ihr dachtet, das war jetzt schon viel Content, nur zu einem Platz. Ich glaube, über die nächste Band kann Markus bis zum Rest deines hoffentlich noch sehr langen Lebens labern. Es geht, correct me if I'm wrong, um deine Lieblingsband, über die du auch ein Buch geschrieben hast, die auch nicht genau zu dem, in dem Jahr, aus dem der folgende Mega-Hit kommt, sondern kurz danach auch so eine Grunge-Phase ja dann hatten.
Ja.
Und sich der Sänger die Haare hat lang wuchern lassen, dem Heroin verfallen ist und ein paar Mal nur knapp überlebt hat. Es geht um Depeche Mode.
Yes.
Enjoy the Silence, Depeche Mode aus dem Jahr 1990. Ich glaube, ich muss dir keine Frage mehr stellen, Markus. Was ist Depeche Mode für dich?
Ja, das ist die Band, die mich am längsten begleitet und nie enttäuscht hat. Aber
du bist auch schwarz angezogen, möchte ich hier dazu sagen.
Bin ich zu 90% meiner Zeit auf Erden.
Wie fahren Urlaub?
Ja, genau.
Ja, und wie die Berufsschüler, Entschuldigung, ich bin heute Morgen an einer Berufsschule vorbeigelaufen und alle waren schwarz gekleidet und es sah aus wie eine Beerdigung.
Black Schwarze Celebration.
Wahrscheinlich Major tragen das die Leute heute
ja,
so.
Ja, ja, ist so. Auf jeden Fall.
Black is the new orange. Mhm.
Man muss es nur lange genug durchziehen.
Genau.
Also. Ja, ich habe mir die erste Depeche Mode Platte 1981 gekauft und seitdem halt alles, was von denen rauskam und ich war auf jeder Tour auf mindestens 2-3 Konzerten und habe die 5-mal interviewt und kann sagen, dass das die Band ist, die mich am längsten und ohne Unterbrechung begleitet hat. Mhm. Und die mich auch nie enttäuscht hat. Also ja, das ist schon das, was ich so meine Lieblingsband nennen würde.
Wie ist es denn generell mal gefragt, wenn du, also das sind ja zahlreiche Interviews, also A, wollte ich dich mal fragen, ob es Interviews gibt, von denen du gar nicht mehr weißt, dass du sie geführt hast.
Absolut.
Und willst du sagen, mit wem?
Na, ich habe jetzt im Zuge der Recherche für dieses Buch, das du vorhin auch angesprochen hast, habe ich...
MTV war lieb dich, Markus Kafka, Elmar Gehlinger. Genau. Die elektrisierende Geschichte des deutschen Musikfernsehens, Werbeblock Ende, damit wir das einmal hier erledigt haben.
War nicht nötig, aber danke. Es gibt definitiv viele Interviews. Wir sind dann halt auch ins Archiv abgetaucht. Ich wusste zum Beispiel nicht mehr, dass ich 1999 in Düsseldorf die Beastie Boys interviewt habe.
Wow, okay.
Und das zu vergessen, das ist hart.
Das ist hart.
Also es war wirklich auch ein lustiges, gutes Interview und ich brauche nicht erzählen, die Beastie Boys sind halt mega coole Typen und eigentlich wäre es ein Traum, die interviewen zu dürfen und ich durfte es und habe es vergessen.
Obwohl die, also ist meine Erfahrung, du kannst die nicht, also ich habe es nicht geschafft, die zu interviewen. Die interviewen immer dich. Also die drehen dir ja jede Frage so im Mund um.
Im Prinzip ist es so, kommt irgendein
Nonsens.
Wie bei die Ärzte.
Genau, also du kommst da nicht durch.
Es gibt so ein paar Bands, die haben...
Der verlängerte Promoarm.
Ja, die haben also untereinander auch so eine Dynamik und deswegen war das Interview wahrscheinlich auch so lustig, weil im Prinzip... es kein Frage-Antwort-Ding war, sondern halt so vier Typen blödeln rum.
Ja.
Ja, aber Beastie Boys habe ich zum Beispiel vergessen. Und viele, viele Newcomer-Bands, die ich auf dem Weg interviewt habe, die dann vielleicht 1-2 Jahre später wieder weg von der Bildfläche waren.
Ja, die Welt auch vergessen hat.
Da weiß ich nicht mehr, dass ich die mal getroffen habe. Aber ja, es ist keine Ahnung, wie viele Interviews ich überhaupt in meinem Leben geführt habe. Aber da sind ein paar hinten übergefallen.
Aber an dein erstes mit Depeche Mode wirst du dich bestimmt noch erinnern. Wie ist es denn dann so, also wie ist es so, deine, also diese klare Lieblingsband nach all diesen Jahren irgendwie zu treffen? Bist du wenigstens da dann mal nervös? Also und hast du dir vielleicht sogar auch mal Künstlerinnen ausgespart, wo du dachtest, die sind mir so heilig, wenn ich die treffe und die sind irgendwie arschig zu mir, dann kann ich einen Regalmeter Platten wegschmeißen?
Nee, das habe ich nicht gemacht, weil mich dann schon interessiert hat, ob die so ticken, wie ich mir das immer vorgestellt habe. Also bei Depeche Mode im speziellen Fall war es so, dass ich die das erste Mal erst 2001 getroffen habe. Da war ich also schon 20 Jahre Fan. Und
die Exciter-Phase.
Das war die Exciter-Phase, da haben die, sind die
How
live...
How exciting for you.
Yes, very, very much. Also da sind die aufgetreten bei den MTV Europe Music Awards, die in Frankfurt stattfanden 2001. Und da war ich wirklich... wochenlang vorher schon total aufgeregt. Es war klar, dass ich die da treffen und interviewen würde. Und ich habe wirklich dann in den 5-6 Tagen vorher, habe ich halt jeden Tag an meinen Fragen rumgedoktert. Ich meine, das Interview sollte 20 Minuten gehen, ist echt nicht lang. Da sind maximal 10 Fragen oder so. Und diese 10 Fragen sollten es aber dann halt so ein bisschen in sich haben. Und deswegen wollte ich, dass dieser Fragenkatalog sitzt. Ich wollte journalistisch sein, und mich nicht als Fan outen. Auf der anderen Seite weiß man halt als Fan aber auch wahnsinnig viel und darf dann halt nicht so abnörden und muss dann auch so ein bisschen so der Anwalt der ZuschauerInnen sein und Fragen stellen, die potenziell interessiert und nicht sich denken, weiß ich doch eh schon alles.
Ja.
Und die besondere Herausforderung ist, neben der sich nicht als Fan zu outen, einfach der Umstand, dass das Interview aus irgendwelchen Gründen nicht gut laufen könnte. Die haben einen schlechten Tag, es ist irgendwie hektisch oder was weiß ich. Oder ich stelle wirklich eine blöde Frage und dann geht dieses Interview in die Binsen und das würde ja so im Nachhinein das komplette Fansein korrumpieren. Da müsste ich Angst haben, die Platten nochmal unvoreingenommen zu hören und mir dann, keine Ahnung, wenn Martin Gore ein Arschloch ist im Interview und ich denke mir, das ist der Typ, der die Songs geschrieben hat. Ja. Ich kann die jetzt nicht mehr so hören wie vorher. Und da war ich wahnsinnig aufgeregt, dass sowas was man nicht ausschließen kann, dass sowas passieren würde. Ist dann aber zum Glück nicht passiert. Die waren noch cooler und noch entspannter und noch lustiger, als ich mir das in meinen kühnsten Träumen ausgemalt hätte. Und wir haben uns so gut verstanden, dass wir uns dann am Ende des Interviews auch umarmt haben. Gleiches ist mir mit Robert Smith von The Cure passiert.
Oh, wow.
Mit Bernard Sumner von New Order und eigentlich allen, und mit Nick Cave auch vor allen Dingen, also alle alte Helden von mir aus den 80ern, die ich dann irgendwann interviewen durfte, die waren in der Realität noch cooler, als ich mir das ausgemalt hätte. Und das war im Nachhinein halt so eine total schöne Bestätigung, dass das Fansein auch berechtigt war und bis zum heutigen Tag auch anhält in all den genannten Fällen. Es gab wirklich kein einziges Interview, bei dem sich dann rausgestellt hätte, dass diese Person, die ich vorher cool fand, nicht cool war.
Das war nur mal mit Blur war es mal schwierig, oder?
Mit Blur, die hatten, das war so zu ihrer krassen Koksphase, da waren die einfach total auf Krawall gebürstet und dann waren die scheiße und da haben so blöde Witzchen gemacht und nicht auf die Fragen geantwortet und waren einfach scheiße. Und das habe ich ihnen dann auch irgendwann gesagt und habe gemeint so, ey Jungs, wir können es auch einfach sein lassen, weil so bringt es ja überhaupt nichts. Und dann hat der Manager die kurz mal zusammengefaltet und danach ging es dann auch. Und ich habe dann Damon Albarn ein Jahr später getroffen. Da hat er sich auch wirklich dran erinnert und bei mir entschuldigt, dass sie damals so scheiße waren. Habe ich dann aber auch gesagt, ja, alles gut, ne? Hab ich schon vergessen. Aber ne, sonst Leute, die im Interview arschig waren, zum Beispiel Bon Jovi, da habe ich es mir vorher schon gedacht.
Der Bon Jovi.
Der Bon Jovi,
war arschig.
Ja.
Aha, inwiefern?
Ach, der war halt so. Ne, das war Number One, die Sendung, die ich für Kabel 1 und ZDF Kultur gemacht habe, so eine Interview-Doku, die hat das ganze Leben, die ganze Karriere von KünstlerInnen beleuchtet und entsprechend wird es auch vorab kommuniziert, so hey, wir reden auch über deine Kindheit, über deine Jugend, über die Musik in den 80ern und so weiter und dann kam halt so zurück, ja, überhaupt kein Problem und dann sind wir da halt eingeritten und ich habe ihm kurz vorher auch nochmal gesagt, was wir jetzt vorhaben. Und dann hat er gemeint so, nö, habe ich keinen Bock. Also ich habe überhaupt keinen Bock, über meinen Aufwachsen in New Jersey zu reden. Ich habe überhaupt keinen Bock, über meine Musik aus den 80ern zu reden. Und ich will nur über mein neues Album reden, das zu dem Zeitpunkt noch gar nicht draußen war. Das hat er gerade erst aufgenommen.
Aber bestimmt das Beste seiner Karriere.
Ja. Natürlich, ich weiß gar nicht mehr, welches da war.
Ja, das weiß keiner mehr.
Ja, und dann war der halt so richtig bar. Und dachte ich mir, ja, okay, passt jetzt zu dem Bild, das ich vorher schon von dir hatte. Aber das war so eigentlich auch das einzige Mal.
Dann gab es ja auch vor kurzem so eine große Netflix-Doku-Reihe über Bon Jovi, The Bon Jovi Story. Und wo es eigentlich 80% über das neue Album geht, was dann, glaube ich, eine einzige Woche in den US Top 200 war. Bon Jovi Forever, auch noch ein sehr unglücklicher Titel dafür. Und ich gucke mir das irgendwie so an. Und denke mir, okay, wo waren jetzt die 80er, wo waren jetzt die 90er? Es geht wirklich nur um das Spätwerk, ist völlig vermessen.
Kann mitfühlen mit den Machern dieser Doku, weil die haben wahrscheinlich eine ähnliche Ansage von ihm bekommen. Und ich finde es halt schade, weil klar, also die Frisuren und die Klamotten, die sie irgendwie zu Runaway-Zeiten gesportet haben, da kann man aber auch mit so einer gewissen Selbstironie drauf zurückblicken und man kann auch drauf zurückblicken und sagen so, ey, das ist ein krasser Song, den wir da geschrieben haben und das war unser Durchbruch und ne, davon zehren wir heute noch und damit auch seinen Frieden machen, aber irgendwie, nee, wie sind wir jetzt eigentlich auf Bon Jovi gekommen?
Ich wollte eigentlich gerade nochmal so
auf Old People
zurückfinden, dass wir jetzt, anders als John Bon Jovi, nicht auf unser aktuelles Werk den Fokus richten wollen, sondern auf die Vergangenheit und somit zurück zu Enjoy the Silence.
Richtig,
was bedeutet dir dieser Clip für die ihn vielleicht noch nicht so ganz vor Augen haben? Man sieht Dave Gahan, nicht Gahan, wie er den kleinen Prinzen von Antoine de Saint-Exupéry nachstellt, mit seinem Klappstuhl und als König verkleidet irgendwie durch die Landschaft zieht. Man sieht ihn zum Beispiel in schottischen Highlands, There Can Be Only One, an der Küste der Algarve ist er und am Schluss in den Schweizer Alpen zu enden im Schnee, wobei er in den letzten Shots auch gar nicht zu sehen ist, weil es ihm zu kalt war, ist dann der Produzent ist dann irgendwie eingeschritten. Das ikonische Video von Depeche Mode, zigfach aufgegriffen, zum Beispiel in Nomen est Omen, alles nur geklaut von den Prinzen, später auch selbst im Werk von Depeche Mode immer mal wieder zitiert, das Depeche Mode Video of all Depeche Mode Videos. Was bedeutet es dir?
auch hier ist es so, es ist mutmaßlich nicht ihr bestes Video.
Hm. Was ist das Beste?
Aber schwer zu sagen, also Anton Corbijn hat ja viele wahnsinnig gute Videos mit ihnen gemacht. Ich kann mich da auch kaum festlegen, aber es ist, Enjoy the Silence ist jetzt, was die Bilder und auch die Handlungen und so betrifft, nicht ihr bestes Video, aber die Kombination aus diesem Clip und diesem Song, der dann auch nochmal so Next Level für Depeche Mode war. Deswegen habe ich es in die Top 10 mitgenommen. Und es ist auch so, dass als Violator das Album dazu rauskam, das ist bis heute auch nicht meine Lieblingsplatte von Depeche Mode. Es ist bei mir nur auf Platz 4.
Oho.
Nach Songs of Faith and Devotion, Black Celebration und Music for the Masses. aber trotzdem muss es in die Top 10 rein, weil es halt so viel, weil es für die Band so viel bedeutet hat und weil es auch so, ja, so quintessentiell ist für die Dynamiken innerhalb der Band und weil es halt auch Zeugnis ist, was für ein hervorragender Songschreiber Martin ist. Und ich meine, die Geschichte zu dem Video ist ja, die ist auch so typisch Depeche Mode. Also Anton Corbijn sagt, okay, ich habe folgende Idee für euer neues Video. Und dann sagt die Band erstmal, was ist denn das für eine scheiß Idee? Finden wir gar nicht gut. Und dann hat es so ein bisschen mehr ausgeführt. So, und ja, und ich denke da an so ein König ohne Königreich. Und dann hat er so diese zweite Ebene mal so dargelegt und meinte dann halt zu Alan Wilder, zu Martin und zu Fletch, und übrigens, für euch ist es kaum Arbeit. Ich brauche euch wirklich nur ein Stündchen. Mhm. Und dann die drei sofort so, okay, ja, geil, machen wir. Und dann gab es eben diesen Shot in England in einem Studio und es dachten alle schon wieder, ja, Anton Corbijn sagt, wir brauchen nur ein Stündchen, und dann am Ende dauert es doch wieder den ganzen Tag. Und es war aber tatsächlich so, dass nach ein, zwei Stunden alle Aufnahmen im Kasten waren, die er von den anderen drei gebraucht hat. Also diese Schwarz-Weiß-Aufnahmen, die ins Video reingeschnitten wurden. Und dann kam halt so der Job für Dave. Mhm. Und der ist ja im Prinzip nur mit Anton und dem Produzenten durch Europa dann gereist. Und dann haben die so im Dreierteam dieses Video gemacht. Und genau wie du richtig sagst, die Aufnahmen in den Highlands waren schon problematisch, weil es total kalt war und Dave ja immer nur sein Kostümchen da anhatte. Ja. Und dann sind die auch noch, der Range Rover ist dann auch noch liegen geblieben und dann, also Mords, Trouble, und dann an der Algarve war es ein bisschen schön, weil auch ein bisschen warm, aber in den Schweizer Alpen war es halt dann richtig kalt und dann gab es eben diesen, einen der letzten Shots fürs Video, wo Dave dann aus der Ferne durch den Schnee stapft, und dann war es so, dass Anton gesagt hat, komm, das machen wir jetzt noch, und dann meinte Dave so, ihr könnt mich hier mal blitzsauber am Arsch lecken, weißt du, was jetzt hier passiert, hier hast du mein Mäntelchen, und
hat genau so gesagt,
die Krone aufgesetzt, fuck you, und you do it. Aha. Und dann musste der Produzent halt für Dave einspringen, und er ist in der Zwischenzeit mit dem Helikopter runter ins Hotel geflogen und hat dann dort eine heiße Schokolade getrunken.
In die Badewanne.
So läuft das.
Sind die gleich groß, wenigstens ungefähr?
Das hat man überhaupt nicht gemerkt. Also
der ist so weit weg, ja.
Ich hatte die Infos erst wirklich, keine Ahnung, 10 Jahre später.
Ja.
Und habe dann nochmal genau daraufhin geguckt, und weder an den Bewegungen noch an der Physiognomie merkt man, dass es nicht Dave ist.
Seitdem gutes Stunt-Double geworden.
Aber auch was ich wichtig an dem Song und an dem Video finde und an diesem Phänomen, dieses wahrscheinlich ja ihres größten Erfolgs, dass da auch immer so Überzeugungsarbeit gebraucht hat. Also der Song an sich war ja auch ganz anders gedacht. Das war ja auch eigentlich so eine typische Martin Gore, so eine spooky, eine Ballade oder so.
Ja,
glaube ich, genau. Erst Alan Wilder dann gemeint hat, den brezeln wir jetzt nochmal auf und wir machen da so ein Dance-Beat drunter. Und erst dann konnte der überhaupt so erstrahlen mit diesem prägenden Riff auch so. Das hätte eigentlich war es nicht gedacht gewesen, dass das ein Hit war. Genauso wenig, wie sie dachten, dass dieses Video eine gute Idee ist.
Ja.
Also oft ist es eben schon auch gut, wenn man, also oft verderben viele Köche den Brei, manchmal machen sie ihn aber auch besser.
Und ich finde es total schön, was du eben über die Interviews erzählt hast, dieses Never Meet Your Heroes war die Frage von Stefan, und die Interviews, die scheiße liefen, im Grunde nur die waren, wo du es vorher schon geahnt hast und alle anderen so nett waren, weil das ist auch, ich möchte meine Karriere nicht mit deiner vergleichen, ich habe im ganz Kleinen das gemacht, was du im Großen gemacht hast, also auch ein paar Leute getroffen über die Jahre, Und da war meine Erfahrung immer die, die du jetzt gerade ja auch bestätigt hast, dass die größten Leute oftmals die entspanntesten sind, wenn du mal am Management vorbeikommst. Also ja, da wird viel Brimborium gemacht, so sind unsere Stars und so. Und wenn du die dann einmal triffst, dann ist alles easy und entspannt.
Ja, total. Also klar, die haben wahrscheinlich, irgendwann hat das Management mal so eine Liste erstellt, so Sachen, die nicht so gut ankommen bei ihren Stars. Und dann wird da so ein Katalog erstellt und dann versucht man das alles mit Händen und Füßen fernzuhalten. Aber es ist wirklich so, also selbst Interviews, wo wir vorher die Fragen einreichen mussten, zum Beispiel bei Sting, da kamen dann von 20 Fragen, kamen 5 als genehmigt zurück. 15 wurden gestrichen.
Yes.
Und dann habe ich zu Sting vorher gesagt, du, also blöde Geschichte, wir haben hier Folgendes mit dir vor und dein Management hat uns irgendwie so 3/4 der Fragen gecancelt. Und er so, ach, die Deppen, fragt mich, was ihr wollt. Und dann hat er wirklich alle 20 Fragen beantwortet. Krass,
krass. Über Austin Powers, sprich ihn nicht auf dieses Muttermal an. Maul.
Ja. Okay, machen wir weiter in unserem Countdown, oder?
Wo sind wir denn?
Platz 8.
Platz 8 mit dem folgenden Song, ein Monument der 90er, möchte ich sagen.
Das war Sexy Sadie von den Beatles.
Uff, das war nicht Sexy Sadie. Das war vielleicht doch rückwärts abgespielt.
Nein, das ist dieselbe,
unüberhörbar.
Dieselbe Chord Progression.
Ja. Ah, seht ihr mal.
Ja,
siehst
ja
du? Für mich war und ist es einer der packendsten Songs der 90er. Es geht nicht darum, was er für mich war, sondern für Markus. Ich möchte kurz nur ein paar Sätze dazu sagen. Karma Police, zweite Single von Radiohead vom Album OK Computer 1997. Also der erste von noch vielen folgenden Meilensteinen im Rückblick von Radiohead in der öffentlichen Betrachtung. Ich finde, und da sind zumindest Stefan und ich uns einig, dass The Bends eigentlich schon der erste eigentliche Meilenstein ist.
Voll, ja.
Dieses Video wurde gedreht von Jonathan Glazer, der vorher sich schon verdient gemacht hat und Namen gemacht hat mit Karma Coma. Karma, da kommst du dann wieder.
Ach, der macht nur so Karma-Clips.
Massive Attack, Blur, The Universal,
Nick Cave,
Into My Arms.
Yes.
Also war da schon großer und hat einen Song zu einem Song ein Video gedreht, was du auch besprechen wolltest eigentlich. Wir haben es eben gesagt, Street Spirit von Radiohead.
Genau.
Das hat er schon gemacht. Und dann kam halt hier Karma Police. Und die Story ist ja schön schnell erzählt, wenn man das Video sieht. Es ist halt ein Mann, der wegrennt. Man weiß nicht genau, wovor. Dunkle Atmosphäre, Landstraße. Es könnte vielleicht auch hier irgendwo in Brandenburg gewesen sein. Man weiß es nicht. Und er rennt weg vor einem Auto, in dem Tom York auf dem Rücksitz sitzt und sieht erstmal die Perspektive des Fahrers, oder der Fahrerin oder wem auch immer, weil man sieht ja nicht, ob oder wer da wirklich fährt. Und dann kann ich das Ende, glaube ich, verraten. Der Film ist kurz genug, lang genug her. Parkt das Auto vor ihm. Der Mann denkt mutmaßlich, jetzt ist sein Ende gekommen.
Er kauert auf der Straße, ist schon zusammengebrochen, vor lauter Wegrennen, kann nicht mehr.
Genau. Und dann setzt das Auto zurück und er sieht, oh, Moment mal, es verliert Benzin.
Ja.
Und dann fummelt er sich da rum, hinten am Rücken, merkt, dass er mal Streichholz da drin hat, wirft das Streichholz, kriegt es irgendwie an und das Auto rast rückwärts zurück, nicht schnell genug und geht irgendwann in Flammen auf. Tom York ist aber irgendwie vorher schon weg. Über diesen Schauspieler habe ich gelesen, das war, glaube ich, ein ungarischer Schauspieler, der sich erstens irgendwie Blasen an den Fingern geholt hat, weil er so oft das versuchen musste.
Ja.
Und wohl auch Krämpfe beim Dreh bekommen hat, weil also mit den Beinen, weil er so oft rennen
genau, musste. Genau, der Spritzen bekommen, damit er weiter rennen kann.
Ja, echt? Genau.
Ja.
Und was ich richtig krass fand,
eine Spritztour.
Oha. Sorry. Was ich richtig krass fand, ist, dass die Idee dieses Videos von Jonathan Glazer ursprünglich gar nicht für Radiohead gedacht war, sondern für Marilyn Manson.
Korrekt, ja.
Da kannst du vielleicht ein bisschen mehr schon erzählen.
Ja, also Marilyn Manson hatte die Idee, so ein bisschen so ein Lost Highway David Lynch-mäßiges Video zu machen. Ich glaube für Long Hard Road Out of Hell, für den Song. Und dann hat er, glaube ich, dieses Treatment bekommen und fand es dann aber gar nicht gut. Und dann ist Jonathan Glazer so zweitverwertungsmäßig damit bei Radiohead aufgeschlagen.
Für die Deppen reicht's.
Ja, und also so kam dann dieses Video zustande. Und Jonathan Glazer, jetzt ist es blöd, weil über den sprechen wir ja nochmal in diesen Top Ten und wir sprechen
Cliffhanger.
Ja, wir sprechen dann über ein Video, das sehr eng mit dem zu Karma Police verbunden ist. Und Ich kann aber jetzt schon sagen, dass Jonathan Glazer mit dem Resultat von Karma Police gar nicht so zufrieden war. Also der Clip ist in meinen Top 10 gelandet, weil ich schon finde, dass es sehr beklemmend ist und dass er so diese Lost Highway-mäßige Atmosphäre eingefangen hat. Er selbst sagt, ist ihm nicht gelungen. Und ich meine, Radiohead sind bis heute bekannt für ihre wahnsinnig guten Videos und das war die Clips, die sie davor schon gemacht haben zum The Bands Album, die waren ja auch schon alle super. Und die sie dann zu OK Computer gemacht haben, die waren auch alle super. Und auch alle danach, also das war für die immer extrem wichtig, gute Videos zu machen. Und das, also ich hätte von Radiohead, du hast ja auch schon welche genannt, hätte ich nochmal 10 andere auch easy in die Top 10 packen können. Aber ich habe dieses Video genommen, weil es zum einen einer meiner Songs ist, weil meiner Lieblingssongs von Radiohead ist, weil OK Computer mein Lieblingsalbum von Radiohead ist, auch eins meiner Lieblingsalben überhaupt und definitiv eins meiner absoluten Lieblingsalben aus den 90ern. Deswegen ist dieser Clip in den Top 10 gelandet und wenn man sich den anguckt, dann weiß man schon sehr genau, worum es dieser Band geht, immer schon gegangen ist und immer noch geht.
Obwohl das Treatment ja eigentlich gar nicht für sie gedacht war und nicht von ihnen kam,
ja.
Aber dann doch in Verbindung mit dem Song zu dem Monument, habe ich es eben genannt, oder ikonische Video wurde, was es ist. Und witzigerweise, selbst wenn es Jonathan Glazer nicht so gefallen hat, wir reden später darüber, was er dann gemacht hat noch, in der Öffentlichkeit kam es ja super an. Er hat einen Preis bekommen in diesem Jahr, MTV, da sind wir wieder bei MTV, Video Music Award für Best Direction, beste Regie,
ja.
Dafür und für Virtual Insanity von Jamiroquai, was er auch gemacht hat.
Ja.
Also, lief jetzt nicht so schlecht trotzdem.
Nee, das ist auch ein wahnsinnig guter Videoregisseur. Also, der hat ja dann noch viele ikonische Videos gemacht. Also, von mir glatte 1 für dieses Video.
Ich glaube auch, dass man erst jetzt irgendwie so erkennt, wie, also okay, Computer war ja damals auch ein sehr, sehr monumentales Album. Ich weiß nicht, dass in den Anzeigen in der Musikpresse dann immer hieß, dass sich R.E.M. und U2 warm anziehen sollen. Ich glaube, also es war damals ja schon ein monumentales Album, aber wie wirkmächtig das ist, glaube ich, merkt man auch erst in diesem Jahrhundert, weil es einfach, ich glaube, dass es unter Umständen vielleicht noch einflussreicher als Nevermind ist, weil es so eine Grundstimmung dieses Jahrhunderts, diese diffuse Bedrohungslage irgendwie, diese Angst vor Isolation, also darum geht es ja auch sehr stark auf, okay, Computer, diese Technologisierung, Social Media, wir haben mehr miteinander zu tun, aber Teenager leiden unter Einsamkeit und alles so und dieses ständige, diese wabernde Bedrohungslage, die man im Rückblick in den Party-Spaßgesellschaft 90ern, war das ja erstmal so ein Fremdkörper, wieso geht's denn eigentlich so schlecht, alle Love Parade, alle feiern irgendwie so Britpop und so und was ist mit Radiohead eigentlich los, dass die das schon irgendwie so antizipiert haben, da kommt jetzt eine Zeit auf uns zu, die deutlich bedrohlicher wird. Man sieht das ja auch schon in dem Video, das du mehr oder weniger aussortiert hast, Just oder so, wo diese Menschen alle am Boden liegen und du nicht weißt, warum, aber jeder, der es erfährt, mit Entsetzen im Gesicht sich auch hinlegt. Und
was sagt der Typ am Schluss?
Genau.
Das ist ja bis heute eines der größten Rätsel.
Also ich
krieg
jetzt schon Gänsehaut, wenn ich darüber nachdenke. Ja. Ich habe das kaum ertragen, so was weiß der für ein Rätsel und warum haben alle Angst und dann liegt diese ganze Welt am Boden. Also es war immer schon so diese Ahnung von etwas Heavy, was da kommt.
Ja, Radiohead hatten ja auch so eine totale Ausnahmestellung. Also es wurde ja versucht, die unter Britpop abzuheften.
Ja,
da haben sie nie dazugehört. Und dann gab es ja auch Creep. Da hat man gesagt, aha, ist das jetzt eine Grunge-Band aus UK? Waren sie aber auch nicht. Und die hatten immer so ihr komplett eigenes Ding und haben sich dann aber auch gar nicht vereinnahmen lassen. Und das macht halt ihre Musik auch so besonders und so zeitlos. Also wenn man sich OK Computer heute anhört, das hat überhaupt nichts Angestaubtes.
Gar nicht. Ich finde es jetzt vielleicht noch sogar relevant. Also ich kann mir vorstellen, dass ich jetzt Heranwachsende vielleicht sogar dann noch mehr abgeholt oder bestätigt in ihrer Sicht der Dinge sehen, wie
auch Kid A, die Platte danach.
So genau, auch sowas. Auch sowas. Ding. Angsterfülltes.
Ja. Und apropos verstörende Videos, denk mal an das erste Video von OK Computer, Paranoid Android.
Ja, hallo.
Ja. Da habe ich mir an die Hose geschissen noch.
Beim Thema verstörende Videos ist mir gerade was aufgefallen, wo ich seit Jahrzehnten nicht mehr nachgedacht habe. Weil du gerade Marilyn Manson meintest, so, also den hast du mir nämlich nahegebracht. Und zwar, glaube ich, war damals im Also heute muss man natürlich einen differenzierteren Blick auf den haben, absolut, aber ja. ich fand den erstmal, hat einfach so ein Schreckgespenst, hat den nicht weiter ernst genommen und dann war, glaube ich, bei dir im Metal Hammer in so einer Jahresendabrechnung stand irgendwie, musste man die Songs des Jahres einreichen und da hattest du The Beautiful People und dann dachte ich, Moment, ist das gut? Soll ich mir das nochmal irgendwie reinziehen? Und dachte, ja stimmt, der hat ja eigentlich recht, also dank dir habe ich da so ein Werk entdeckt, was ich erstmal irgendwie ignoriert habe, jetzt wahrscheinlich auch wieder ignorieren sollte oder ja. so. Ich hatte nur gerade Flashback, wie oft du so in die eigene musikalische Sozialisation reingefunkt hast. Wenn ich mich nicht irre, aber ich bin mir sehr sicher.
Ja, ja, auch, da hast du vollkommen recht, das habe ich damals auch endorsed. Also ja, so, eben. Weil gerade so in der Metal-Community war halt so die Denke, das ist halt irgendwie so ein kostümierter Kasperl,
genau,
der nichts auf dem Kasten hat und der Meinung war ich nicht.
Ja, ja.
Damals
zumindest. Und der Song ist, also gegen den Song, der ist ja auch, was, also worum ist, da geht es ja auch schon, da wird auch schon sehr viel vorweggenommen, sowas Old Fashioned Fascism will take it away.
Ja.
Here we are. Also das ist genau das. Zurück zu unserem Countdown und zum Lieblingslied von Fabian Söthoff, oder?
Ist es so?
Ja.
Und somit zum Lied danach.
Danke für diese persönliche Anmoderation,
ich
Stefan.
Ich hoffe, ich habe jetzt nicht zu viel
verraten. Nee. Wir haben ja auch, wir haben ihm schon Werbung gemacht für das Buch von Markus. Jetzt können wir nochmal kurz über unser Buch sprechen. Back for Good, warum uns die Musik der 90er nicht loslässt. Da haben wir unter jedem Kapitel eine kleine Playlist angelegt zu jedem Genre im Grunde. Und zum Genre Alternative Rock habe ich auch den Song Avalon von den Foo Fighters auf Platz 1 genommen. Ich würde ihn überall auf Platz 1 setzen. Sogar noch vor Smells Like Teen Spirit. Für mich persönlich Avalon, bester Song der 90er. Punkt. Das Video dazu hat dem natürlich in die Hände, in die sehr großen Hände gespielt,
oh,
muss
ja.
man ja sagen. Genau. Vielleicht ganz kurz zum Inhalt, bevor dann Markus Take dazu kommt. Das ist ja im Grunde, so wie ich es verstehe, ist es erstmal nicht ein Abgesang, sondern Angesang auf die Liebe und die Musik. Ne? Also wenn Dave Grohl singt, and I wonder when I sing along with you, if everything could ever be this real forever. Also es geht irgendwie, sie soll ihn daran erinnern, nicht aufhören, wenn sie gemeinsam singen. Wenn er sagt, stopp, trotzdem weitermachen, kann man jetzt irgendwie, das lassen wir lieber. Der kam gerade, also Dave Grohl, davor noch, wir wissen es alle, Schlagzeuger bei Nirvana gewesen. The Color and the Shape, zweites Album von den Foo Fighters, bevor, also nach dem selbst eingespielten Debüt Foo Fighters. The Color and the Shape kam 1997 raus, wie auch diese Single. Dave Grohl selbst, trotz seiner jungen Jahre, durchlief dort gerade schon eine Scheidung von Jennifer Youngblood, so hieß und heißt sie immer noch. Und der Text wurde inspiriert von seiner Romanze, Beziehung, was auch immer er da gerade hat, mit Louise Post von Baruch Assault. Und die ist zu hören in dem Song. Im ganz dezent irgendwo im Background und dieses diese so ikonische ist, und das wusste ich auch nicht bis hin zur Vorbereitung dieser Folge, basiert tatsächlich auf dem Song von Baruch Assault, Shimmer Like a Girl. Und das finde ich super interessant, wenn man sich das mal anhört. Super witzig ist auch, dass die Beziehung, jetzt sind wir doch ein bisschen im Gossip, wie wir in der letzten Folge schon waren, die Beziehung, die Jeff Grohl mit ihr hatte, in die Brüche ging, weil er sie wiederum mit Winona Ryder betrug.
Eieiei.
Die ja wiederum in der letzten Folge, Zuhörerinnen und Zuhörer wissen es, auch schon mal eine Rolle spielte, weil Dave Pernah von Soulless Heile mit ihr zusammen war. Und wir sprachen in der vorherigen Folge über Bands, die in den 90ern mal riesengroß waren und jetzt aus Gründen nicht mehr sind. Und so ein Gossip gehört dann schon dazu, wenn es bis heute so große Namen sind wie die.
Kurz auch ein bisschen Gossip hinterher.
Jetzt kommt Markus doch auch mal mit Winona Ryder zusammen.
Vielleicht. Oder mit Dave Pirner.
Ich war 1993, 94 bei einem Soul Asylum Konzert in New York und neben mir im Publikum standen Winona Ryder und Ethan Hawke. Und dann habe ich mir gedacht, was macht denn Winona Ryder bei dem Soul Asylum? Und dann habe ich nach der Show habe ich die Band interviewen dürfen und habe zu Dave Pirner gesagt, hast du gesehen, Winona Ryder war im Publikum? Und er so, yeah.
She better is.
Und so habe ich das erfahren damals.
Mein Gott, dieser Mann war überall in der ersten Reihe dabei.
Ja.
Das war mir gar nicht bewusst, wen wir hier geladen
haben. I'm fucking old. Deswegen.
Ja, gut, ich bin auch nicht mehr so jung und nicht überall dabei.
Aber bei uns wird man irgendwann sagen, die kannten Markus Kafka noch.
Wir stimmt. Und es gibt Beweise davon, die wir nicht verloren haben, weil sie im Internet sind. Anders als Markus Nirvana-Interview, was er auf mir verschüttet gegangen hat. Mann. So, dieses Video, Everlong, Foo Fighters, Michel Gondry, auch verdienter Regisseur schon gewesen, Björk, Massive Attack, Anspielung auf Filmklassiker, also Horrorfilm, also Evil Dead vor allen Dingen, dieser Film. Und Dave Grohl und Taylor Hawkins darin schon in lustigen Kostümen zu sehen, sie als Paar, also er als wie Ehemann, Taylor Hawkins als Ehefrau, die sich dann im Traum verlieren und in verschiedenen Träumen wieder treffen, und Dave Grohl träumt sich in eine Sid Vicious-artige Figur hinein, beschützt seine Frau in dem Film, und die Bösewichte, so als Teddyboys dargestellten Pat Smear, der Gitarrist, und Ned Mendel, der Bassist. Interessant, dass Taylor Hawkins dort in dem Video gleich eine prominente Rolle bekommen hat, weil im Song selbst ist er ja nicht zu hören gewesen. Denn genau, die Platte war ja schon eingespielt. Ja. Erst von William Goldsmith, der alte Drummer, den Dave Grohl dann geschasst hat aus Gründen und das kurz dann selbst eingespielt hat. Ich glaube, auf einem Song ist er noch offiziell zu hören in den Credits. Taylor Hawkins stieg ein, es sollte eine große Liebe werden, eine große Bromance zwischen Grohl und Hawkins. Und das haben die ja offenbar sehr schnell gemerkt. Denn warum hätten die das sonst so prominent gemacht? Und es war der Anfang von, nicht der Anfang, Entschuldigung, sie hatten ja schon eine kleine History mit Kostümen in Videos. Also Big Meat zum Beispiel war ja ein großer Karlauer mit dieser Kaugummi- oder Mentos-Werbung oder was das gewesen sein soll. Fruitos. Später Learn to Fly, genau.
Fruitos, genau.
Der Fresh Fighter. Markus, was glaubst du, hat dieser für mich subjektiv einfach sehr geile Song, ich kann es nicht anders sagen, dabei geholfen, dass das Video dann auch so ein Riesending wurde? Oder war es umgekehrt, dass dieses Hingucker-Video den Song so groß gemacht hat?
Wahrscheinlich auch so die ideale Wechselwirkung. So, also der Song war eine sehr, sehr gute Grundlage für einen sehr, sehr guten Regisseur, ein sehr, sehr gutes Video zu machen. Und Henne und Ei kann und will ich da auch gar nicht so trennen, weil da hat einfach von Anfang an alles gepasst. Und da war auch wenig Zufall. Also so der Song, ne, da wusste die Band schon selber, dass das einer ihrer besten ist. Und Michel Gondry hatte auch die Idee, die alle sofort gut fanden, und die Band konnte sich da auch einbringen, und die hatten ja vorher auch schon, wie ihr gesagt habt, Videos, die echte Hingucker waren und wo sie auch so ihren Humor bewiesen haben, und das ist dann wirklich alles so in diesem für mich quintessentiellen Foo Fighters Video gemündet, und die Verbindung aus Video und Song macht es für mich zu ihrem besten Video. Also es gibt, ähnlich wie für dich, Fabian, keinen Foo Fighters Song für mich, der besser wäre als Everlong. Und es gibt ein paar Videos, die vielleicht genauso gut sind, aber die Verbindung aus beiden ist halt für mich dann der beste Foo Fighters Clip und einer der besten der 90er.
Zu einem Song, den sie bis auf 4, 5, 6 aus einer Handvoll Konzerte wirklich jedes Mal gespielt haben, über 1000 Mal mittlerweile. Ja. Und ein Song, über den auch Dave Grohl sagt, die ja nun, also ich bin Fan, wer es noch nicht gemerkt hat, die sind ja trotzdem ein riesiges Unternehmen, die spielen irgendwie auf ihren Tourneen, spielen die halt irgendwie, keine Ahnung, wie viele Konzerte, natürlich muss man da als Band funktionieren, und natürlich bin kein Musiker, der auf der Bühne steht und das irgendwie wirklich nachempfinden könnte, aber ich versuche es nachzuempfinden und kann mir vorstellen, dass man natürlich, oder ich kann mir vorstellen, es ist so, man kann nicht jeden Song jeden Abend in der Inbrunst spielen, in dem man ihn mal geschrieben hat und was es ihm einstmals bedeutet hat. Aber Dave Grohl selbst hat mal im Interview mit dem Rolling Stone, glaube ich, 2018 gesagt, ja klar, da gibt's Konzertabende, da denke ich, wenn ich Songs spiele, denke ich darüber, was ich irgendwie morgen auf die Pizza lege oder dass ich wieder die Wäsche waschen muss. Als ob er noch selbst die Wäsche wäscht, keine Ahnung, ja, vielleicht tut er es ja. Aber er sagte, in dem Moment, wo wir so in den Song Everlong reingehen, da ist irgendwie alles anders. Das bringt mich immer wieder jeden Abend zurück. Und die haben den Song ja, also meistens ist er zum Abschluss gespielt worden. Natürlich der größte Hit, ist auch ein perfekter Rausschmeißer.
Ja.
Und bei der Tour, wo Dave Grohl sich das Bein gebrochen hat in Göteborg, da haben sie ihn zu Anfang gespielt, als ersten Song, glaube ich sogar, und dann Monkey Wrench danach. Und dann ist Dave Grohl von der Bühne gestürzt und der Rest ist irgendwie Rock'n'Roll-Geschichte, wie er dann auf einem Thron saß. Und ich meine auch gelesen zu haben, dass Everlong der letzte Song war, den Taylor Hawkins getrommelt hat, bevor er starb. Wahrscheinlich, weil auf der Tour, wo es so war, sie ihn zum Schluss gespielt hatten.
Zum Schluss, ja. Ja, vermutlich war das so. Genau, ich wollte noch was sagen zu Michel Gondry, den ich als Videoregisseur auch sehr, sehr schätze. Der war ja 2014 mal in der Jury der Berlinale. Mhm. Und ich habe in dem Jahr auch ein, zwei Veranstaltungen moderiert da. Und da sind wir uns mal über den Weg gelaufen. Dann konnte ich mit ihm so ein Viertelstündchen über sein Oeuvre sprechen. Und mich hat dazu interessiert, woher das Surreale in seinen Clips kommt. Das zieht sich ja wie so ein roter Faden durch. Und dann hat er gemeint, er ist ein Mensch, der extrem viel träumt. Er träumt jede Nacht und manchmal hat er sogar 2, 3 Träume pro Nacht. Und vieles von dem, was er träumt, ist 1:1 in seine Videos eingeflossen. Und das fand ich ganz interessant, weil ich auch extrem viel träume. Mhm. Und ich kann mich auch immer ganz gut daran erinnern. Und er macht Videos, ich rede über Videos und das war so eine ganz, ganz lustige Parallele in unser beider Leben.
Es ist so eine Satire, Traum, Albtraum, eine Mischung aus allem, dieses Video, und gleichzeitig, genau, es hat diese Horrorelemente, Evil Dead, wir haben drüber gesprochen, und Dave Grohl selbst hat ja auch in seiner Biografie geschrieben, dass er immer schon so ein Fable für Unerklärliches, Übernatürliches hatte. Ja, genau. Erzählt von einem Haus von sich, wo er sicher war, es hätte dort gespukt, und konnte das irgendwie natürlich nie beweisen. Wenn doch, wäre er wahrscheinlich aus anderen Gründen ein sehr berühmter Mensch geworden. Und deswegen hat er auch die Foo Fighters benannt, diese UFOs, Roswell Records, die Plattenfirma von denen. Und auch da fand ich, das spiegelt sich so ein bisschen in diesem Video wieder, dieses übernatürliche, unerklärliche, gruselige Geisterhand. Ich habe noch einen kleinen Funfact für euch, den Markus wahrscheinlich auch schon kannte, oder die Frage vielmehr: Im Song Everlong sind ja an einer Stelle auch so Flüsterworte zu hören. Weißt du, was dort gesagt wird?
Wusste ich mal. Sag's mir nochmal.
Ich wusste es vorher auch nicht. Es angeblich wurden dort bei irgendeiner Version 3 Spuren übereinander gemischt. Einmal hätte dort Dave Grohl einen Liebesbrief vorgetragen an Louis Post, glaube ich auch. Mhm. Dazu hat er eine Bedienungsanleitung von irgendwas vorgelesen. Und das dritte soll gewesen sein, ein Brief oder erinnernde Worte seines Engineers Ryan Birch, der da mitarbeitete zu der Zeit, an dessen Vater. Und am Ende ist nur das zu hören, also die Worte von diesem Engineer an seinen Vater, vorgelesen und gewispert, geflüstert und unverständlich geflüstert von Dave Grohl, so Dad would take the Sundays off, that's the only time he could ever get any rest und so weiter und so fort. Ich muss es nicht vorlesen, aber wenn man diesen Text vor sich hat und dann genau hinhört, glaubt man es zu erkennen.
Ja, so. Ja, genau.
Wieder, jetzt müsste Markus einen Satz sagen, haben wir wieder, nein. Ich darf das nicht hier.
Ich wollte mal kurz sagen, zu deiner Begegnung mit Michel Gondry, also um da kurz vielleicht John Lennon zu zitieren: You might say I'm a dreamer, but I'm not the only one. Was mir auch aufgefallen ist, ein tolles Video von Michel Gondry ist ja auch Let Forever Be von den Chemical Brothers, featuring Noel Gallagher, einer von 2 tollen Zusammenarbeiten.
Gleich diese Alarmanlage im Kopf.
Genau, und da wacht ja auch immer diese Frau immer wieder auf, neben diesem Wecker, und dann verdoppelt sich ihre Welt immer so. Also da geht es auch immer um dieses aus einem Traum irgendwie erwachen. Also
müsste ja auch in die Top 10 eigentlich.
Ist auch, ja, stellvertretend. Michel Gondry hat ja nur großartige Videos gemacht. Stimmt. Also stellvertretend einen drin. Wir machen noch einen Clip, besprechen wir noch in dieser Folge. Und dann verabschieden wir uns in die nächste Folge.
In die Winterpause, Leute. Bis zum Frühjahr. Nee, das haben wir nämlich am Anfang noch nicht gesagt. Das, liebe Hörerinnen und Hörerinnen, habe ich gerade Hörerinnen und Hörerinnen gesagt?
Ja, vielleicht ist es ja auch.
Olaf Scholz sagt ja auch immer, liebe Bürger und Bürger. Er will Bürgerinnen sagen, aber er kriegt es nicht so richtig raus. So. Liebe Hörerinnen und Hörer, Doppelfolge. Das heißt, wenn ihr den Rest nach dem, was jetzt kommt, hören wollt, schaltet in 2 Wochen wieder ein. Was, wenn wir bei unserem Plan bleiben, die Neujahrsfolge werden wird. Also stellt euch vor, wie Markus euch durch das Jahr bringt.
Genau. Use Your Illusion, Use Your Markus Kafka, 1 and 2. Was ist besser, Use Your Illusion 1 oder 2?
Fand die beide
Kacke.
Weil ich waren beide Kacke.
Okay.
Was mir gerade auf, wir haben überhaupt kein Guns N' Roses Video in dieser Liste.
Also, auch wenn wir noch nie über diese Band gesprochen hätten.
Kein November Rain und so, what's wrong? Wir haben das nächste Video hat wirklich überhaupt, also hat auch die Band überhaupt nichts mit Guns N' Roses zu tun, obwohl Guns N' Roses sich wahrscheinlich so mit dem Bandnamen ganz gut identifizieren können. Es geht um eine Massive Attack und deren gar nicht unbedingt mal ikonisches Video, das ist vielleicht immer noch, jetzt fällt mir was ein, Unfinished Sympathy. Mhm. Der Regisseur von dem Video über das wir jetzt sprechen, ist auch der Regisseur, der Bittersweet Symphony von The Verve gemacht hat, was wiederum eine Anspielung auf Unfinished Sympathy ist.
Jetzt und das nimmst ist, du uns schon was
das
vorweg.
Ist nicht der, das ist nicht der einzige Dualismus, um den es in dem nächsten Clip geht. Massive Attack 1998, Teardrop. Es ist nämlich auch so, bevor ich Markus gleich das Wort überlasse, ursprünglich, also die Stimme, die wir gehört haben, gehört Elizabeth Fraser, der gottähnlichen Sängerin der Cocteau Twins. Ursprünglich hätte Madonna das singen sollen und es gibt wohl auch eine Spur, aber Massive Attack haben das abgelehnt. Und die hatten damals ja aber auch schon, also man fragt sich, wie kamen Madonna und Massive Attack außer ihren den Anfangsbuchstaben zusammen. Die hatten davor schon 3 Jahre zuvor ein Marvin Gaye Cover, I Want You, auf der Madonna Balladensammlung. Und der Regisseur, auf den ich vorher schon eingespielt habe, Walter Stern, hat später auch noch Madonna-Videos gemacht. Teardrop, wir erinnern uns alle, ist eigentlich so, es war damals völlig mindblowing, so 5 Jahre nach Jurassic Park. Man sieht eigentlich so ein Fötus im Mutterleib, der diesen Song singt. Eine unfassbare Computeranimation damals für die Zeit. Sehr, also auch finde ich, perfekte Entsprechung zu dem Song, also dieses unheimlich warme und behütende und so, Protection, Massive Attack, also das war ein richtig ein Meditation, also es hat ihn fast hypnotisiert, man hat nicht fassen können, was da passiert, wie sie es gemacht haben, aber auch was es für eine Wirkung hatte. Der größte Hit von Massive Attack, einziger Top-10-Hit und später auch Titelthema der Sendung House. Markus, what's your take, Teardrop?
Ja, vieles hast du schon gesagt, warum ich dieses Video so toll finde, weil es eben so unglaublich atmosphärisch ist. Und wenn wir mal so drüber reden, wie gut kann ein Video zu dem Song passen, dann ist hier ein ganz großes Ja. Weil, genau, man sieht eben diesen Fötus, das ist ja eine Latexpuppe, die in so einen Roboter Gestell für die Bewegungen hatte und der Fötus, der eben diesen Song singt und was damals ja auch interpretationsmäßig total nach hinten losgegangen ist, weil viele das als Anti-Abtreibungssong,
echt?
Anti-Abtreibungsvideo,
oh, wow,
für sich vereinnahmt haben. So ist so die Abtreibungsgegner in England und USA, die haben gesagt, ja guck mal,
schaut, das kann doch schon
das
singen.
Das
darf man doch nicht töten.
Ja, genau. Aber also nichts lag der Band ferner, ja, als klar, da irgendwie sich zu positionieren. Und ich habe dieses Video auch gesehen und mich sofort so gefühlt, als wäre ich im Mutterleib und würde diesen Song in der Fruchtblase singen.
Das war auch ein Albtraum, oder?
Ja, ein bisschen albtraummäßig ist es natürlich, aber das Video ist deswegen in meinen Top 10, weil es mich so berührt hat wie kaum anderes. Es ist jetzt von den Special Effects ja klar, es war bahnbrechend für damals, aber es ist jetzt nichts, wo man total nach hinten umfällt, weil man schon ja auch weiß, wie das gemacht wurde und dass es jetzt ja nicht so super aufwendig war. Schon sehr aufwendig, aber halt nicht unfassbar. Aber ein Video, das mich ähnlich nochmal so gerührt hat wie dieses, war vielleicht Hurt von Johnny Cash, wo ich auch wirklich nur eine Träne im Auge hatte. Und so ähnlich ging es mir bei Massive Attack eben. Ich habe das Album damals total gefeiert, Mezzanine. Und Teardrop ist der 3. Song da drauf. Und das, also die ersten 3 Songs auf dieser Platte, das ist so unfassbar. Also ich kenne kaum ein Album, das einen so einsaugt mit den ersten 3 Songs, wo die ersten 3 Songs so der Hammer sind. Und Madonna sollte den Song singen. Und es gab von den 3 in der Band gab es eben 2, die dagegen gestimmt haben. Mhm. Und einer hat dafür gestimmt, was auch so ein bisschen schon vorweggenommen hat, dass die Band sich ja dann auch nicht allzu lang danach dann auch aufgelöst hat. Weil es gab diese Spannungen, die sich da schon manifestiert haben. Und ich bin aber, muss ich sagen, froh, dass Madonna den Song nicht gesungen hat. Die hätte das bestimmt toll gemacht, aber es wäre halt so atmosphärisch in ein ganz anderes Fahrwasser gegangen, weil ihre Stimme halt nicht dieses total tiefe, dramatische, warme von Liz Fraser hat. Hm. Und,
ich kann es mir auch gar nicht vorstellen gerade. Manchmal gibt es so What-Ifs, wo man denkt, oh, interessant.
Also es war ja dann, man hat es in Teilen auf das Album, das William Orbit produziert hat, 1998.
Ray of Light?
Ray of Light, genau. Da gab es da so ein paar Songs, William Orbit, der auch mit Massive Attack gearbeitet hat, da konnte man so ungefähr erahnen, wie Teardrop geklungen hätte, wenn Madonna ihn gesungen hätte. Und das hat mich dann aber auch nochmal im Nachhinein bestätigt, so in meiner Denke, dass es besser war, dass es nicht getan hat.
Vor allem wäre es auch einfach, also die ist einfach auch zu groß, oder? Es wäre einfach halt ein Madonna-Song geworden. Also dieses Feed, allein die Prominenz des Features hätte wahrscheinlich einfach hätte dem Song gar nicht den Raum gegeben, sich so
und so in was die passiert wäre mit Madonnas Sängerin, ist dieses Video.
Ja, nein, das ist richtig. Nein, man hätte sie in jedem Fall gesehen.
Genau. Wenn es auch irgendwie so auf dem Baby so ihr Gesicht noch hingemorpht hätte. Ja. Aber selbst das wäre wahrscheinlich nicht
passiert. Ähnlich wie in einem anderen Video.
Wie, genau, jetzt sehr guter Cliffhanger. Wir ziehen uns zurück aus dieser Folge.
Das war Teil 1 der Never Forget Doppelfolge. Die 10 besten Musikvideos der 90er. According to Markus Kafka und deswegen wahrscheinlich auch objektiv, weil wer würde es besser wissen als er? Freut euch im zweiten Teil auf die Beantwortung oder Auflösung diverser Cliffhanger, die wir heute schon gelegt oder gehängt, gehangen haben. Wie sagt man?
Ja.
Ich habe immer so Sprachfindungsschwierigkeiten.
Ne? Cliffhanger hängt man.
Man
oder?
Hängt, ja. Oder ein Kleiderbügel.
Vielen Dank fürs Zuhören bis hierhin. Talk to you. Listen to you soon.
Ja, auch von meiner Seite bis hierhin recht herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Auf Wiederhören.
Never Forget, der 90er-Podcast mit Fabian Söldhoff und Stefan Rehm-Rosanes.